So, willkommen. Ich kann ein bisschen laut sprechen, weil ich ein bisschen erkältet bin. Das heißt, umso ruhiger ich bin, je besser verstehen wir mich. So, wir sind spät dran. Fangen wir an. Also, heute geht es ein bisschen in die Ökonomie rein. Ja, ich weiß nicht, haben die schon Leute von Ihnen BWL irgendwie das Sehenfach oder generell mal reingeschnuppert oder so? Na, schön, na, paar. Naja, paar. Gut, okay. Für die anderen, ich habe es versucht, ein bisschen redundant zu gestalten, sprich, das, was wir Ihnen die letzten Wochen immer nahegelegt haben, wenig Folien, Medieneinsatz, Wechsel, solche Sachen. Sprich, ich habe selber auch nicht mehr als 20 Folien, hoffe also, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die einfach, ansonsten werde ich versuchen, viel so zu erklären und hoffe, dass Sie bei mir bleiben wollen. Wir legen mal los. Ökonomie, was will eigentlich Ökonomie, was soll Ökonomie? Gut, das ist hier die Agenda auf Kurs. Die haben wir auch noch. Transaktionen, Wettbewerb, Monopole, Firma, die Firma, was ist das eigentlich? Du kommst es nicht an den Werk. Fangen wir an damit, was Ökonomie eigentlich will. Da steht es an der Tafel, erklärt und den wir eigentlich sicher werden. Also das Glück ist praktisch irgendwie das Ziel von Ökonomie. Das klingt ein bisschen albern vielleicht. Aber es gibt mittlerweile sowas wie Journal of Happiness Economics, das ist seit ca. 10 Jahren, das ist ja total in. Die Leute forschen wie die Verrückten und versuchen alle möglichen Sachen irgendwie als so ökonomische Raster reinzuquetschen. Sprich, was kostet, was verursacht man Kosten, wenn mich meine Frau verlässt? Oder wenn ich meinen Job verliere? Oder wenn ich erfahre, ich sterbe nicht mehr an Krebs oder irgendwelche Geschichten. Die Leute sind also rasend dabei und versuchen Metriken zu finden, wie man was messen kann, wie man es besser machen kann, wie man also praktisch die aggregierte Glücklichkeit der Menschen erhöhen kann. Das ist eigentlich das, was Ökonomie normalerweise tut. Und mithin natürlich insbesondere Volkswirtschaft. BWL ist ja nur eher sowas wie Optimierung von Produktionsfaktoren, Controlling, bla bla. Das ist ja wirklich teilweise dieses langweiliges Zeug. Ne? Aber Volkswirtschaft nimmt halt irgendwie den großen Blick auf Ökonomie. Das Wort ist eher im Englischen stehender Begriff, also Economics. Da kommt auch die ganze einschlägige Literatur her. Ich werde dann wieder weiter gucken, weil müssen sich hier die ganzen Amerikaner und Engländer vorhalten, also auch die ganze Geschichte kommt aus der Ecke. Obwohl es auch eine nicht zu unterschätzende österreichische und deutsche Schule gibt, aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Gut, okay. Und vielleicht noch was zu bringen zu dem ganzen Thema. Kann man das von ganz hinten lesen, irgendwie, was hier steht? Ja, das geht. Gut, okay. Also, wir haben ja schon gemerkt, ständig wird in ökonomischen Termini gesprochen. Universitäten müssen jetzt also mehr entrepreneurmäßig werden, Krankenhäuser müssen effizienter werden, die Kranken werden also nicht mehr als Kranke behandelt, sondern als verletzliches Operationsmaterial und so. Also sprich, die Ökonomie macht sich schon ganz schön breit. Also wie gesagt, wir haben es ja kurz gesagt, Ergebnis um Happiness. Ja, klingt albern, ist aber so. Und die einfache Frage ist einfach, okay, wie kann ich das nehmen, was wir auf der Erde haben, oder vielleicht auf dem Mond oder auf dem Mars, wenn ich so mal schaffe, hinzukommen, wie kann ich daraus praktisch irgendwie das Glück der Menschen maximieren, ne? Und dann sagt diese Abwendung, die ich aus der Publikation geholt habe, sagt Economy, also praktisch Ökonomie ist nur ein Teil von Dutzenden. Also es geht auch darum, okay, wie läuft die Ökonomie, wie ist glücklich, was macht die Technologie, wie toll sind die iPods mittlerweile, haben die Leute okay, Krankenversorgung und all solche Geschichten, was man gar nicht so sehr mit ökonomischen Raster reinquetschen muss und kann auch. Ne? Wenn ich weiter Family, habe ich irgendwie ganz glücklich. Bildung ist auch mal ganz schwer, unter so einer ökonomischen Prämisse irgendwie viel mehr zu sehen. Governance habe ich irgendwie eine Einnahme von der Regierung, die irgendwie accountable ist und so weiter und so fort. Employment haben die Leute Arbeit, also irgendwie ein sinnerfülltes Leben. Consumption haben sie ihre iPods, die sie brauchen. Also das sind so. Also es ist eine ziemlich große Liste von Dingen und davon spielt Ökonomie eigentlich eine untergeordnete Rolle. Was ich eben schon angemerkt habe, ist, dass die Ökonomie sich gerade im letzten Jahrhundert extrem breit gemacht hat, weil einfach die Soziologen und auch andere kaum was entgegengesetzt haben. Also die Ökonomen haben gesagt, okay, wir können euch wirklich irgendwie Handlungsanweisungen geben, wir können jetzt nämlich alles ausrechnen, was das kostet und was das bringt. Und damit haben wir praktisch fast alle erschlagen. Die Soziologen haben sich mehr oder weniger dann, keine Ahnung, in der Ecke verkrochen oder so und nichts weiter gemacht. Ne? Und alle anderen haben auch gesagt, ja okay, so ökonomische Raster anwenden ist schon das Gut, selbst das Recht wird mittlerweile im Prinzip auch unter eine ökonomische Prämisse gestellt, sprich die Richter sehen, die drehen irgendwie zu, dass sie eigentlich mehr oder weniger die Wohlfahrt erhöhen mit dem Urteil. Ne? Oder auch die Rechtsprechung sieht irgendwie vor, gegen die Richter sind gefragt, okay, was kostet das, was bringt das? Nicht mehr unbedingt, was ist jetzt Gerechtigkeit im längeren Sinne, sondern was kostet das, was bringt das? Und wie stehen sie kurz alle da? Also von daher, die Ökonomie ist sehr breit geworden. Das ist mittlerweile, wird das natürlich auch ein bisschen angeprangert, mit der chirurgischen Nummer ein bisschen angeprangert. Muss man sich vielleicht selber aufhalten, inwiefern man da mitgeht. Was natürlich ein Vorteil ist, der Ökonomie kann tatsächlich quantifizierbare Handlungsentscheidungen geben. Ich denke zum Beispiel an dieses Flugzeugabschlussurteil von dem letzten Jahr, glaube ich, war es, oder zwei Jahre schon. Da hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe halt das kassiert, letztens, nachdem man hätte ein Flugzeug abschieben können. Also wenn sich ein Flugzeug, wir müssen ein Flugzeug gekapert und wollen dann ein Atomkraftwerk einfliegen. Ja, das verhandelt sich gesagt, nichts ist, die dürfen da nicht abschießen, ne? Die Leute sind da drin und das geht einfach nicht Menschenwürde und so weiter und so fort. Da hat also der Bundesgerichtshof gesagt, nichts mit ökonomischen Betrachtung, weil ihr nicht, könnt ihr alle vergessen, die dürfen das Flugzeug einfach nicht abschießen. Fertig aus. Ja. Das sind so Fragen, die sich in den Status-Spannungsfeldern ergeben. Okay, gehen wir rein langsam. Ich habe jetzt mal gesprochen von Ökonomie, dass die überall hingehen, alles unter ihre Fittiche bringen. Was ist denn eigentlich das Standardmodell der Ökonomie? Womit operieren Ökonomen, wenn sie sprechen? Ich denke, die Bilder haben es vielleicht schon mal gehört. Wir gehen einfach mal rein und machen ein bisschen gute Bilder. Hier sind zwei Leute. Der eine hat Bananen, der andere hat Brötchen. Würde so, wenn ich 20 Kilo Bananen bei mir zu Hause habe, was passiert dann? Jede Banane, die dazukommt, wird immer weniger interessant für mich, weil ich habe so viele Bananen, dass ich die gar nicht brauche. Also wenn ich Bananenbauer bin in Süddeutschland, habe unglaublich viele Bananen auf meinem Acker zu liegen, dann denke ich vielleicht ein Bäcker, ja, in Norddeutschland, der hat ganz viel Brötchen bei sich rumzuliegen. Was ist also die sinnvolle Konsequenz? Naja, klar, die sinnvolle Konsequenz, muss ich Sie nicht fragen. Wie gesagt, die wollen beide was vom anderen haben, das machen sie, kommen zusammen und tauschen ihr Kram aus. Ganz einfach, ne? Danach hat also derjenige, der vorher nur Bananen hatte, hat auch ein Brötchen. Der ein Brötchen hat, hat auch eine Banane. Beide sind glücklicher als vorher. Das ist wie gesagt diese Glücksoptimierungskiste, ne? Sprich, beide sind danach irgendwie, ja, die Engländer sagen, better off. Es geht ihnen einfach besser als vorher. Ne? Das ist eigentlich schon alles. Merken Sie sich, dass die Idee ist eigentlich immer, dass man versucht. Also in der Ökonomie geht es immer nur um Dinge. Also, auch wenn das jetzt zum Beispiel irgendwelche Dinge sind wie was ist Intellectual Property Rights oder so, dann geht es eigentlich immer um Dinge, die ich irgendwie versuche zu allozieren oder zu verteilen oder auszutauschen. Und zwar derart, sinnvollerweise, dass sie dahin gelangen, wo sie den größten, also wo sie den größten Nutzen haben. Ne? Wenn jemand unglaublich viel Hunger hat, ne, dann ist es natürlich sinnvoll, dass das Essen zu dem kommt und nicht zu dem, der schon tausend Sachen hat. Ne? Und was also passiert, wenn ich Leute transagieren lasse, dann werden sie so austauschen, dass halt die Sachen landen bei dem, der am nötigsten braucht. Und so. Das meiste dafür bezahlen oder so.
Genau, das passiert nicht, oder? Ja. Also ich verstehe nicht, wie Politik das jetzt glücklicher macht. Also.
Na, weiter.
Das Beispiel ist verständlich. Jetzt haben wir beide eine Banane. Andererseits versucht der Linke, ist ja auch irgendwie, also das Ziel des Linken ist überhaupt gar nicht direkt möglich zu machen, sondern selbst Geld zu verdienen.
Genau, sind,
wie wir gerade gesagt hatten, das Essen der anderen, das am nötigsten gebraucht wird, also das, wenn man das mal so
was passiert denn, wenn Sie jetzt mittags, okay, Sie stehen jetzt mittags in der Kantine? Also wir modellieren das natürlich auch ein bisschen. Sie stehen mittags in der Kantine, haben früh keine Zeit mehr gehabt zum Frühstücken, haben Wecker verpasst, verschlafen, haben also kein Frühstück mehr geschafft. Sie haben einen unglaublich großen Hunger, ne? Und du kostet aber das Mittagessen auf einmal 5 Euro oder so. Ich komme jetzt runter in die Kantine, ich habe ein Frühstück, gut gefrühstückt, habe auch noch eine Stunde mit gehabt. Ich denke mir, klein, würde ich mal essen. Und dann sehe ich, die haben nur eine Essen gehabt für 5 Euro. Und ich denke mir dann vielleicht so, naja, so viel Hunger habe ich auch nicht. Ich will das nicht haben, ich gehe wieder hoch. Es nischt für Mittag. Die haben vielleicht viel Hunger und denken sich, na gut, okay, die 5 Euro muss ich ausgeben. Und so, die haben Hunger, ich will unbedingt was essen. Gebe ich die 5 Euro aus, habe ich das Essen. Verstehen Sie die Logik so ein bisschen? Es wird natürlich nichts ausgesagt darüber, wie die Ressourcen irgendwie am Anfang verteilt sind, ob jemand überhaupt Geld hat, sich dazu leisten. Also es wird einfach nur gesagt, wenn ich dezentral die Entscheidungen habe, dann ist ja irgendwie klar, dass der jetzt irgendwie am meisten Hunger hat, kriegt dann auch das Zeug. Zum Beispiel können Sie sich eine Option vorstellen. Und in der Kantine sagt, also der Kantinenchef, wir sind jetzt mal innovativ, Entrepreneur, Universität, wir machen jetzt mal, wir optionieren, wir steigern unser Essen. Ne? Also jedes Essen wird ausgerufen, fängt an mit einem Euro. Und ich gehe vielleicht mit 1,50 hoch, Sie würden aber vielleicht mit 3,50 hochgehen, weil Sie so Hunger haben. Dann würde das Essen bei Ihnen landen, wo es auch besser aufgehoben ist, weil Sie haben mehr Hunger. Ich
vielleicht
mal. Bitte?
Ich hätte ja auch mehr Kohle bei. Sie haben ja 3,50 Haben aber eigentlich mehr Hunger.
Ja gut, da müsste ich mehr Geld leihen, ne? Also wie gesagt, ich mache Annahmen. Ich mache Annahmen, dass niemand jetzt so da steht, ohne ein. Also wenn Sie jetzt, ganz kurz mal, Am Ende des Vorlesungs drin sind, ansonsten wäre ich später. Ich nehme an, dass ich Geld habe. Jeder hat irgendwie, sagen wir mal, einen Zehner in der Tasche oder so. Also keiner ist jetzt irgendwie total ausgebeutet, hat kein Geld, kann sich nicht leisten. Und der, wenn sie jetzt zum Beispiel keine 5 Euro bei haben, haben wir viel Hunger, dann würde ich vielleicht mir das Geld leihen. Aber selbst wenn ich jetzt Geld hätte und sie nicht, dann wäre es doch besser, wenn sie sich das Geld bei mir leihen für einen Tag. Geben wir am nächsten Tag 30 Cent mehr wieder. Dann ist das Essen trotzdem bei ihnen besser aufgehoben als bei mir.
Es wurde mal behauptet, dass die Ökonomie versucht, alle Menschen glücklich zu machen. Wäre das Ziel, müsste der Kantinenchef sagen, alle zahlen das Gleiche und wirklich so viel, wie er Hunger hat.
Ja, aber dann macht der Kantinenmann ja keinen Schnitt mehr.
Genau, das ist meine Kritik, dass Ökonomie die Menschen glücklich macht, sondern ich bin auch die Mühe.
Ja, gut, aber andererseits überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt, Sie wollen also ein System etablieren, wo also alle Menschen glücklich werden, aber es basiert nicht auf Eigenmacht, sondern es basiert auf Großzügigkeit, Großherzigkeit. Der Küchenchef ist ein guter Mann, sagt, jedes Essen kostet bei uns 1 Euro, egal was es gekostet hat, ist doch egal. Egal wie viel Hunger die Leute haben, kostet alles 1 Euro. Das würden Sie sich jetzt vorstellen, also Ihr Vorschlag, Ihr Gegenvorschlag, sicher
ist richtig. Das würde ich sagen, passt zu der Aussage, dass ein System auf diese Ökonomie das oder sonst nie versucht, Menschen glücklich zu machen.
Aber also wir müssen immer denken, Sie haben ja gewisse Annahmen. Die Annahme, die Sie treffen, ist, dass die Leute irgendwie altruistisch handeln und sagen, Mensch, guter Mann, der hat so Hunger, ich gebe Ihnen jetzt mal Essen kostenlos. Nehmen Sie mit, essen Sie auf, seien Sie glücklich. Ne? Das ist natürlich eine schöne Annahme, aber es ist natürlich eine rechtlich unrealistische Annahme. Ne? Oder?
Von mir aus ja gerne. Ich möchte nur diesen Spruch, dass Ökonomie die Menschen ist, glücklich zu machen, in Frage
stellen. Na gut, okay, machen wir. Okay, wir können es erstmal so stehen lassen. Ja, da hinten vielleicht.
Normal ist ja auch nicht heiß. Alles irgendwie kostenlos bekommt oder günstig bekommt, was man viel dafür tun musste, dass man dadurch glücklich wird. Es gibt ja auch Menschen, die wären dadurch glücklich, dass sie halt viel tun und dann quasi eine Belohnung dafür bekommen oder einen Lohn erhalten, dass sie dadurch glücklich werden. Das ist ihr Leben.
Ah, jetzt komme ich schon wieder in wildeste Nutzengeschichten rein, wo er vielleicht hat.
Ja, sozusagen. Die Annahme ist auch nicht viel realistischer oder unrealistischer als die Annahme, okay, das hat schon jeder ungefähr in Relation zu seinem Bedarf auch entsprechende Nachfragekraft, um seinen Bedarf zu unterfüttern im entsprechenden Wettbewerb. Also, das ist halt etwas komplexer und nicht so direkt, wie zu sagen, okay, es ist unrealistisch, dass jeder alles zu handeln, oder was ist ungefähr genauso weit weg von der Realität, wie diese Annahme auf
den Rennen. Aber die haben schon alle genug Geld, um das Essen zu leisten, oder?
Ja, wir schon, aber von Leuten, die einen Kilometer weiter irgendwo auf der Straße sind.
Okay, das sind jetzt, ja, das ist so der
Kern.
Sie haben recht.
Zum Beispiel mit dem Geldschein zurückzukommen. Ja. Wenn ich aber am nächsten Tag das Problem, wenn das Essen wieder 5 Euro kostet und ich wieder nur 10 Euro dabei habe, dass mir die 30 Cent fehlen, dann kann ich mir 5,30
Euro zurückgeben. Ja, das ist
interessant. Das ist ja damit nicht gefahren, dass ich mir mit dem Geld leisten und irgendwo heißt nur relativ
niedrig. Ja, also Sie haben recht, das ist natürlich eine völlig berechtigte Kritik, dass ich sage, es hat nicht jeder am Anfang das Gleiche. Von daher hat nicht jeder dieselben Ressourcen und dieses Argument, dass ich mir da was leihen könnte, trägt natürlich auch nur so weit. Da haben Sie völlig recht. Aber andererseits ist die Annahme, dass die Leute eigennützig handeln und sich irgendwie kümmern, dass sie zu dem Geld kommen, was sie vielleicht brauchen, um sich das Essen leisten zu können, das ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen realistischer, als zu sagen, jeder schenkt jedem alles, was der andere braucht. Ja? Und wir machen das jetzt mal so nach dem Motto, tu Gutes. Da wollen wir trotzdem noch einen Himmel. Ja, ne? Wie man das vielleicht mal im Mittelalter gesagt hat.
Kann ja nicht meinen, das funktioniert.
Bitte?
Theoretisch würde funktionieren.
Ja. Na gut, aber was wäre denn die gute Konsequenz für einen Einzelnen, der einfach jetzt mal gerade keine Lust hat? Einfach mal ein bisschen faul ist oder so. Ja, wird der mitgetragen, ne? Okay. Und wann kippt das?
Wenn ich morgen auch keine Lust habe, dann wird er wahrscheinlich
dann Straßenkehren. Okay. Wer wird Straßenkehren?
Nein, ich meinte jetzt, also wenn ich jetzt beispielsweise...
Kein Mensch würde Straßen kehren. Wenn ich alles geschenkt bekommen würde, bräuchte ich keine Straßen mehr zu kehren. Naja, weil ich müsste... Ja, wir müssen Spaß daran haben, na klar, logisch. Ja gut, da muss ich genug Leute finden, die Spaß daran haben, Straßen zu kehren. Früh ist um 4 aufzustehen, Brötchen zu backen. Ne? Ich meine, der Bäcker würde vielleicht auch lieber ausschlafen. Ne? Oder der Bananenpflücker hat keinen Bock, sich ständig krumm zu machen wegen allen Bananen. Ne? Der würde das Brötchen dann schenken lassen. Also sehen, wo das Problem liegt. Ne? Ja, und vor allem, ich meine, das klingt zwar ein bisschen böse oder so, aber so ein Tritt in den Arsch schadet den meisten nichts. Das geht mir genauso. Also, Ihnen ja vielleicht auch, wenn Sie Ausgaben haben oder sowas, ne? Oder müssen jetzt ein Referat vorbereiten, sonst in 2-3 Wochen oder so, kommen an mit nichts. Nein, da müssen wir natürlich auch nicht Druck machen, dass Sie dann so Anfang Dezember schaffen, ne? Wenn wir Ihnen Geld bieten würden, dann würde es wahrscheinlich ratzfatz gehen. Also, von wegen so Tour Gutes und so, ne? Okay, Sie sind halt meldet sich die ganze Zeit.
Ja,
Also muss ich hier einen Container ansteuern, um hier einen Fan wenn nicht, dann muss ich wieder auf.
Ja. Nochmal? War man nicht? Ja, okay, gut. Also, Sie haben recht, wir kommen jetzt natürlich in die Realität rein, wo, sagen wir mal, Preissignale und Informationen über Güter nicht das Einzige sind. Also was wir hier haben, ist im Prinzip einfach nur ein System, wo wir Preissignale haben. Also ich greife schon ein bisschen vor, wir haben Preissignale und wir haben Informationen über die Güter. Noch dazu sind diese Güter sozusagen perfekt und immer vorhanden. Und jede Transaktion geht ohne irgendwelche Reibungsverluste verstanden. Ne? Das ist natürlich eine Annahme, die so auch nicht stimmt. Es ist natürlich auch eher nur ein Modell, aber es ist immer noch ein besseres Modell, als zu sagen, jeder macht mal bitte, was er so Lust hat und alle kriegen das, was sie wollen. Zu Ihrem Punkt, ja, wie gesagt, das ist einfach so die dreckige Realität, ne? Mit der die Ökonomen dann zur Zeit wieder ein bisschen mehr auseinandersetzen als vielleicht noch vor 20 Jahren. Da haben Sie völlig recht. Klar, es wäre auch richtig, mit wem ich da esse, aber das ist vielleicht auch so, wenn Sie da einen Freund treffen oder sowas, mit dem Sie lange nicht mehr gesprochen haben, dann ist in der Essenszeit in dem Moment auch mehr wert und dann zahlen Sie eher oder so, als wenn Sie es da niemanden finden. Ja? Ja, klar, das ist natürlich, aber jedes Modell macht vereinfachte Annahmen, das ist völlig klar. Oder? Das ist etwas, das ist ja kein Modell mehr.
Ja, das ist
ja gut, aber lassen Sie sich, also ich sage Ihnen einfach mal, das ist ein Modell, sagen wir, das schlichtweg das Standardmodell ist, womit die Leute agieren, seit praktisch 400 Jahren. Ne? Und die Annahme, dass die Menschen sich eigensinnig handeln, das weiß man im Prinzip auch seit mehreren Jahren, dass das eigentlich einfacher ist, mit Menschen zu operieren, wie sie sind, sprich eigennützig, wollen sich gegenseitig den Schädel einschlagen, wenn ihnen keiner zuguckt und so, wollen lieber mehr haben als weniger, wollen möglichst wenig machen. Das ist eine wesentlich realistischere Annahme, als zu denken, die Leute machen alles Gute und sind immer nett und artig. Ja. Das wusste schon Hobbes vor 350 Jahren. Adam Smith hat es dann nochmal vor 250 Jahren ein bisschen konkretisiert, ist dann reich und berühmt geworden, wenn man so will. Und die Ökonomen im 20. Jahrhundert haben das eigentlich als Standardprämisse genommen. Ja. Und ich meine, also ohne den Faden jetzt zu weit spinnen zu wollen, aber als die DDR irgendwie am Untergehen begriffen war, weil klar, gab es friedliche Revolutionen, tralala hin und her, ne? Aber was einfach auch da war, die DDR war kein Quatsch. Ne? Dann gar nichts mehr. Ne? Die ganze Industrie war praktisch komplett am Boden. Es gab keine Geldmittel mehr, irgendwelche Devisenmittel. Man hing ja im Prinzip ein bisschen am Tropf, ne? Von diesen ganzen Hermes-Krediten und so weiter. Da war ja der Brand einfach mit seiner Entspannungspolitik, hat er ja schon irgendwie so ein bisschen fruchtbaren Boden gesorgt. Aber wenn man so will, haben sich die Aussichtspolitiker ausgeruht, auf Tischen irgendwie getanzt, ne, bei der Arbeit und Rotkäppchen weggetrunken. Und die werden dann praktisch verärgert. Ne? Also, der klingt jetzt ein bisschen heavy. Aber im Prinzip ist es so, im Vergleich der Systeme war natürlich das bundesdeutsche System, dem deutschen demokratischen System nochmal deutlich überlegen. Ne? Weil im Osten war es so, auf der Vorfahren oder Straßenträger, die haben jeder 800 Mark gekriegt. Ne? Die Wohnung haben irgendwie 30, 40 Euro gekostet im Monat, ne? Die konnte eh jeder haben. Und deswegen ging halt den Bach runter. Das ist einfach so. Ja, also, erstmal ohne Scherz, immer nützlich, ne? Nicht, dass an den Bach runtergehen, weil die Leute hatten ja was, klar. Gegen den Osten besser als zum Beispiel, was weiß ich, den Leuten der Sowjetunion oder sowas. Also, wir hatten Klopapier, wir hatten Zucker, ne? Es gab Milch, ne? Es gab sogar Fleisch, das man sich kaufen konnte, war nicht mit Marken irgendwie rationiert, ne? Es gab Länder, die war dazu. Fahren aber nach Rumänien, fahren da die Leute mit der war, ne? Aber richtig übel. Da hatten wir auch ein Problem, dass halt die Regierung richtig ein korrupter Haufen war, ne? Nicht, dass er das im Osten nicht auch war, ne? Aber, oder im Westen nicht vielleicht auch ist, aber andererseits, wie gesagt, mit dem Anreizsystem über Eigennutz kommt man eine ganze Strecke weiter und schafft im Zweifel mehr Glück als ohne. Ne? Und wenn Sie sich alle Utopien angucken, alle Revolutionen unter dem Banner des Kommunismus, da sind deutlich mehr Leute mehr draufgegangen als bei jener Bush-Geschichte, die wir da auch liegen. Ist einfach so. Denken Sie zum Beispiel an die Französische Revolution. Also ich meine, die glauben, die haben ihre Absichten, was passiert, die haben die Hälfte der Leute köpfen müssen. Ne? Weil ich habe schon wieder so eingestanden. Ne? So war es. Ne? Genau wie Stalin und so. Ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, das ist ein komisches, konservatives Beispiel, weil also diese Analogie nach Produktivität, eine kommunistische, und bei den Revolutionen sind viele Leute gestorben und dann auf die bürgerliche Revolution gegen die Adelstände zu der französischen Revolution zu verweisen. Etwas verquert.
Ja,
zwei Sätze, nachdem man eben die bürgerliche Gesellschaft als Idealmodell
hingestellt
hat.
Ja, gut, zwei Sätze. Ja, aber es war ein
bürgerlicher.
Ja, es war
ein. Ob man es einfach nochmal versucht mit der Kommission, um zu gucken, ob es 200 Jahre funktioniert.
Ja, gut, ich habe ja vielleicht ein bisschen der durch die Gegend geguckt. Aber andererseits, das ist einfach so, dass, naja, also immer wenn so praktisch so ein System, was dann auf Altruismus, auf Brüderlichkeit, Gleichheit, tralala basiert, so, die kriegen das nicht hin. Ja, die Leute laufen nicht davon, ne? Oder schlafen halt irgendwie so um 11. Okay, so. Vielleicht ein bisschen
Unfrieden
gestiftet. Ja. Ja.
Vielleicht mal wieder zum Kern der Sache zu kommen. Um solche Sachen mit, ich habe aber auch Spaß. Und, also am ersten, weil er ein Kumpel ist, vielleicht denkt man mal über Güter nach, bei denen vielleicht irgendwie so qualitative Aspekte nicht so wichtig sind. Wasser, Milch, Äpfel. Wenn die Omi irgendwie einen Apfelbaum hat, dann ist für sie irgendwie der 10. Apfel irgendwann nicht mehr besonders viel Glück produzieren, weil die kann die Äpfel nicht mehr sehen. Für die ist der Apfel dann vielleicht nur 10 Cent wert. Wenn ich aber vorbeikomme und Hunger habe, dann ist für mich der Apfel vielleicht 1 Euro wert. Wenn wir dann für 50 Cent den Apfel irgendwie von ihr auf mich übergeben lassen, haben wir beide was. Und sind beide glücklich.
Also praktisch Transaktions- und gegenseitigen Vorteil, das hat ja der Smith halt irgendwie so bestimmt. Ne? Ich mache halt Handel miteinander, der eine hat Birnen, der andere hat Äpfel. Der die Äpfel hat, kann die Äpfel nicht mehr sehen, der die Birnen hat, kann die Birnen nicht mehr sehen. Wenn die sich ein bisschen austauschen, haben beide zum Schluss mehr als vorher. Ne? Also ich schaffe was, aus dem Nichts schaffe ich was. Das ist ja der Witz, einfach nur eine Transaktion. Dass ich die Güter dahin bekomme, wo sie mehr gebraucht werden, als da, wo sie sind. Also Ressourcenallokation, nennt man das irgendwie. Da werden die ständig nur Transaktionen dran sitzen. Ne? Resource, Allocation of Resources, Scarce Resources, knappe Ressourcen. Wenn ich alles habe im Überfluss, dann werde ich Luft, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Wenn die Luft aber knapp wird, weil die Leute jetzt verpesten, verrückt, ne? Dann muss ich mir nur das Gedanken machen, wie kriege ich die Luft wieder sauber. Ne? Dann kommen so Sachen zustande wie Kyoto-Protokoll, wo ich dann eben sage, okay, ich vergebe halt Verschmutzungsrechte, wie pervers das auch ist, aber dann habe ich wenigstens handelbare Einheiten und kann sagen, okay, dann landet die Verschmutzung wenigstens da, wo sie noch die meisten dazu legt. Also wenn sich ein bisschen an diesen Gedanken gewöhnen, dann kommen sie dann viel weiter bei solchen Sachen, wie bei durch Kyoto-Protokoll oder was weiß ich. Ja.
Ja, das kriegt sich wieder gut, aber man hat ja übrigens gesagt, nicht nur noch was. Aber ja, heute ich das da angucke, heute haben manchmal ganz viel, aber ich versuche natürlich extrem, also wie man ja auch mag, Strom oder so, ja. Ich habe was, aber ich versuche es künstlich irgendwie so zu gucken, dass die Leute auch gut sind. Das ist natürlich,
das
ist
ein
Gegenwind, wenn das dann klar ist. Keiner will nur Strom oder ein Äpfel, aber der hier klappt, dann sagt man, okay, ich habe verbrennliche Halbmeter und muss mir noch etwas geben, wenn du den haben. Also ich habe keine Ressourcen in Abfall, das ist dann ein gutes Modell. Was leider auch nicht mehr so geht, wenn die Blumen aber ihre Rechte rein ein bisschen so optimieren und sagen, wir machen halt dann noch ein bisschen weniger produzieren oder ist das okay für die Blumen, der Preis
ist dann schwer. Also jetzt kommt Marktmacht, Alter. Jetzt kommen wir schon langsam zum Thema Monopol, was natürlich auch ein völlig berechtigter Einbruch ist. Wenn es nur einen Bauern gibt auf der Welt, der Äpfel anbaut, ja, der kann natürlich die Preise ordentlich umtreiben. Aber was passiert dadurch, dass er so viel Geld kriegt? Ich bin jetzt auch Bauer und überlege mir, was werde ich jetzt die nächsten 10 Jahre anbauen? Was werde ich anbauen, wenn wieder ein Jahr verbaut wird?
Ja gut, aber...
Ja.
Ich
ja, sicher, klar. Dadurch steigern sie den Anreiz für mich auch mal Pflanzen bauen.
Ja, aber das kann man nicht mehr einfach irgendwie machen.
Ja, Sie haben recht, okay, Sie sind jetzt beim Thema Strom, das ist jetzt natürlich mal...
Ja, ich kann gar nicht Strom
weil da kommt irgendwie von da Strom ist ein Ding, was natürlich völlig reguliert ist, ein Ordnungsding. Ne? Also sowohl die Netze sind reguliert, also die Preise und so weiter und so fort. Ne? Da kann man nicht mehr von freiwilligen Transaktionen sprechen. Das heißt, ich produziere Strom, rede mit den Leuten, wenn wir mal Strom haben, andere Leute können auch Strom produzieren, so läuft das ja nicht. Ne? Also wir haben dann relativ hohe Kosten, natürlich die Netze unterhalten, wir haben hohe Kosten, so ein Kraftwerk aufzubauen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die jetzt so ein bisschen unsere noch relativ simplen Annahmen schon lange kippen. Ja. Wenn wir in Zukunft, okay,
alles klar. Ich würde beim Strom jetzt aber widersprechen und sagen, immer mehr Neubau, die irgendwo aus genau wegen unseren die kleinen Kraftwerke hingestellt werden. Mhm. Weil die sagen dann, die großen Motoren, dann machen wir das selbst.
Ja, das sind die anderen, die können wir sagen, die wollen einfach mit dem Strom fahren und Energie und so weiter, ja.
Also über die Preise regeln sich die Anreize am Markt. Wenn die Sachen so teuer werden, wenn die Leute gucken, okay, wie kann ich das vermeiden? Finde ich zum Beispiel irgendeinen Ersatz für Äpfel? Da weiß ich, ja, irgendwas, was halt irgendwie einen befriedigenden Ersatz schafft, aber nicht teuer ist. Ne? Oder ich schaffe halt die Anreize, dass andere Leute selber Äpfel anbauen. Ne? Weil Strom ist, wenn wir auch so ein Heizkraftwerk können. Ne? Macht die Berliner Energieagentur, die macht da viel in der Richtung. Ne? Die machen das ganze Öko-Ding relativ viel in Berlin. Und die ganze Kiste ist eigentlich eine Sache von Anreizen. Ökonomie geht immer um Anreize. Und halt Güter und wo die landen und wie sie da landen. Ne? Und hier haben wir uns jetzt eben gerade mal angeguckt, so einen simplen, wie soll ich sagen, so Austausch halt. Ohne Geld, ohne alles. Die Leute tauschen halt einfach Bananen und Äpfel. Ne? Okay, wie immer? Oder?
Nee,
ich kann
so sagen,
dass die
Strom, also da wird ja auch sagen, wie der Staat fördert, wenn Leute sich unabhängig machen, was so Photovoltaikanlagen oder so angeht. Also man ist nicht immer auf die Kosten der angewiesen.
Ja, und dann haben sie natürlich, weil wir schon mal Thema Strom sind, was habe ich neulich gelesen, die meisten Leute sind entweder zu faul, die Anbieter zu wechseln, oder sie wissen nichts von alternativen Anbietern. Also jeder könnte wahrscheinlich im Schnitt, keine Ahnung, 20% sparen, aber die wenigsten machen es. Und warum? Da war nicht alles so einfach ist wie die Modelle mit den Äpfeln und den Bananen und Brötchen. Ne? Die wissen halt voneinander, die wissen, dass sie austauschen können, dass sie danach glücklicher sind beide, aber ich weiß vielleicht nichts von irgendeinem Anbieter, XY oder Z, der billiger ist als die Weber oder Vattenfall. Und von daher mache ich es denn nicht. Da haben sie dann so die ganzen Sachen, die Leute wissen es einfach nicht, oder diese Transaktion ist zu teuer, kostet zu viel durchzuführen, und dadurch bleiben dann so Ineffizienzen einfach bestehen. Ja. Damit muss ich normalerweise in der Regel nicht leben. Aber wie gesagt, das ist immer einfach zu werden, mit den Alternativen, ja, okay. Gut. Okay, sie noch jetzt.
Also die Kernaussage von dieser Folie, ich habe das so ein bisschen höher als.
Die Kernaussage ist das. Ja, genau.
Jeder hat Eigentum, jeder hat eine Überproduktion. Sie tauschen das und der Preis richtet sich nach der Nachfrage. Wie viele Menschen dafür bereit sind zu zahlen?
Also Angebot und Nachfrage regeln den Preis.
Nur
in dem Modell natürlich. Ja. Weil Strom sicher nicht, da wird es ja festgelegt von Regulierer, der sagt, okay, Strom ist jetzt so und so viel kosten. Oder die Telekom muss jetzt entbündeln und was weiß ich, ihre Anschlüsse für X, Y, Z, Dollar, Euro an Drittanbieter geben. Aber liegt es das, ist die Kernaussage. Ne? Ich schaffe Wohlstand, ich schreibe die Transaktion. Der Witz dabei ist, ich brauche niemanden, der von oben sagt, so du dies und du jenes oder sowas. Ne? Oder steh jetzt mal auf und schaff was. Ne? Weil die Leute stehen halt selber auf und schaffen was. Einfach weil sie wissen, wenn sie was schaffen, dann können sie sich dafür was Feines kaufen. Ne? Für das Geld, was sie dafür kriegen. Und ich habe halt ein System, was relativ, wie soll ich sagen, das eigentlich Selbstläufer, das funktioniert. Ja. Natürlich kommen die Monopole, kommen auch gleich, das Thema kommt gleich. Aber wenn es funktioniert und wenn alle Güter, die im Markt existieren, einfach sind, leicht beschreibbar, haben irgendwie ein klares Price-Tag, man kann sich nicht verarschen, was die Qualität des Abwehrs angeht oder die Qualität der Birnen oder sonst was. Wenn das alles gegeben ist, die Annahmen, die natürlich auch schon unrealistisch sind, klar. Aber wie gesagt, das ganze Modell basiert auf Eigennutz und damit komme ich weiter als mit sämtlichen Modellen, die auf Reifleistung basieren. Das ist so ziemlich der Konsens, deswegen habe ich auch HM davor geschrieben, HM in meiner Meinung. Da kommt so leicht nicht mal vorbei. Na gut. Also wie gesagt, das ist halt das Erste. Da kann schon hängen bleiben, ne? Jetzt gucken wir nochmal rein. Preise, Thema Preise. Wir hatten ja schon Monopole und so. Wenn wir jetzt überlegen, weil ich würde, ich will jetzt mal, wechseln jetzt mal den Kontext, ich bin jetzt Birnenproduzent, ja, und andere Leute haben nicht irgendwas, sondern die haben Geld. Ja. Wir haben jetzt also nicht Brötchen gekauft, sondern haben tatsächlich Geld. Okay, ich produziere die Birnen, habe also Kosten damit. Ja. Und dann gibt es eine Zahlungsbereitschaft, die, also zum Beispiel, es kostet mich einen Pfund, ein Kilo Birnen herzustellen, kostet mich, sagen wir mal, 50 Cent. Und jetzt kommt jemand zu mir, dem sind die Birnen aber vielleicht 2 Euro wert, das Kilo. Frage ist, wo landet der Preis? Der muss natürlich irgendwann dazwischen sein, ist klar, oder? Also wenn ich die Birnen für 51 Cent verkaufe, hat er Plus gemacht. Und wenn ich sie für 1,99 verkaufe, dann wird er sie auch kaufen. Ja? Weil der will ja, der wird ja 2 Euro bezahlen. Der Zahlungsbereitschaft kostet 2 Euro, weil der kostet mit 53 Cent. Ja? Ist die Frage, wo landet der Preis?
Also wenn es nur eine einzelne Transaktion ist, direkte Verhandlungen zwischen den beiden, also ich würde sagen, ich würde dann auch das 2 Euro lang, wenn ich vorher weiß, wie viel er mir zu bieten hat.
Oder der kauft, könnte dann sagen, ja, ich weiß genau, das kostet nur 50 Cent. Ich zahle nur 51 Cent an den Liefer.
Ja gut, aber im Zweifelsfall ist die Situation dann so, dass ich 50 Cent Verlust gemacht habe und er hat immer noch keine Bürger.
Ja, aber wir wollen jetzt mal nicht annehmen, dass jetzt vergammelt. Es gibt schon genug Käufer und es gibt sogar noch Anbieter. Ne?
Ja. Achso, ich würde sagen, wenn es nur ein Anbieter wäre, dann wäre es natürlich dann gucken wir bei den Krankenversicherern. Mhm. Wenn mehrere Anbieter da sind, dann kann der Kunden sagen, dann ist er woanders hin.
Okay, also wo würden die Preise immer sein?
Also wenn bei einem Anbieter ganz groß ist und bei mehreren Anbietern
Warum?
Warum? Genau.
Ja gut, aber er kann ja nicht mehr nehmen als 2 Euro, wenn keiner bereit ist, mehr als 2 Euro zu zahlen, dann wird er die Handy los.
Ja, vielleicht am Krankenhaus kann ich die
Ja, das ist ein bisschen verrückt von alles. Ne? Da wird die Annahme, die Kernannahme der Rationalität wird dann aber übelst verletzt. Ja.
Ich
muss
mal einen,
der Wörn,
der Händler, der ist einfach auf seine Marken zu beforschen, hoch ansetzen, die ganze Wissen, die uns 3 Euro kaufen, die Kerne ab und dann einfach ein bisschen runtergehen in der Zeit und einfach irgendwann die Schwertgrenze der Leute erfassen und sagen, okay, wenn die für 2 Euro haben, kommt die morgen wirklich für 2 Euro.
Ja.
Und wenn keiner mehr für 2 Euro kommt, dann haben sie das für 1,90 oder sowas. Und unter 1,90 verkaufen, dann sehen wir nicht
mehr. Also so offensichtlich hier irgendwo dazwischen. Hängt so ein bisschen davon ab, wie viel die Käufer gibt und wie viel Verkäufer gibt. Ja, wie viel Verkäufer gibt. Ja,
es
spielt
aber natürlich auch immer die Gefahr, dass der Adventistische Produzenten sagen, okay, wir rechnen uns ab und bieten keine Würden unter 3 Euro an. Weil das heißt, so rein schaffen wir nur her, wir würden haben, die nur 3 Euro.
Also müssen die sich aber vorhin absprechen. Ne? Deswegen, also wir, Sie merken, ich führe jetzt durch die Hintertür ziemlich viele Annahmen ein, die Sie relativ gut eigentlich sozusagen zerfiegen. Ne? Die Annahme ist natürlich, dass die Produzenten sich nicht absprechen. Ne? Sprich, es gibt irgendwie Produzenten, von denen keiner irgendwie einen Preis macht. Die machen alle, produzieren alle identisch gut, ne? Und sprechen sich bei den Preisen nicht ab. Und nun müssen ja Preisersprachen verbunden. Also wie gesagt, der Gesetzgeber nicht umsonst. Der sagt halt irgendwie, wenn sich zwei Tankstellen die Preise absprechen, dann zahlen die erstmal die Strafe. Ne? Oder wenn ich irgendwie die Marktregeln verletze, dann zahle ich auch Strafe. Also die ganze EU hat jetzt zum Beispiel nur den Sinn, den Markt zu fördern. Ne? Also wenn wir beim Thema sind, ne? Ja.
Wirklich, wenn die
Und der Witz ist halt, das muss auch niemand ausrechnen. Ich meine, die Leute kommen halt in den Laden und wenn da jemand zum Beispiel 2,50 haben will, die Böden, dann ist er ja gerade los. Ne? Er kriegt das Signal aus dem Markt, dass er seine Böden nicht für 2,50 los wird. Er wird die Bundesgröße, keine Ahnung, 1,25. Dann teilt sich das sogar noch sauber. Ne? Also der Wunsch halt der Zeit. Ne? Wenn wir den Preis genau in der Mitte haben, dann hat jeder sozusagen selber davon. Ne? Weil ist ja klar, der Wohlfahrtsgewinn, wir haben gesagt, Transaktion zum gegenseitigen Vorteil. Der gegenseitige Vorteil kann natürlich so aussehen, dass er, wenn er nur 51 Cent dafür bezahlen muss, ne, dann hat er einen Vorteil von wie viel? Was ist sein Vorteil aus der Transaktion? Er würde 2 Euro bezahlen, zahlt aber nur 51 Cent. Ja? 1,50 Euro. Ja, genau. Was ist der Vorteil von dem Anbieter? 1 Cent. 1 Cent, genau. Könnte auch andersrum sein, sozusagen der könnte irgendwie die 1,50 abgreifen, ne? Oder 1,49 und der Konsument würde dem 1 Cent mehr Wohlfahrtsgewinn übrig bleiben. Ne? Beide haben in jedem Fall mehr als vorher, aber der eine vielleicht nur 1 Cent mehr, der andere 1,50 mehr. Deswegen ist es natürlich nur fair, wenn die sich in der Mitte treffen. Ne? Also das wäre sozusagen schön, wenn die sich in der Mitte treffen, dann kriegt der Birnenproduzent ein bisschen was ordentlich für seinen Birnenanbau und der Birnenkäufer hat auch noch einen Wohlfahrtsgewinn, der sich auch sehen lässt. Ja?
Drei Fragen. Wie ist denn da überhaupt Mehrwert definiert? Dann sind also der endgültig erzielte Verkaufspreis der Wert oder gibt es einen Unterschied zwischen Wert und Preis?
Mhm. Okay. Also wo ist der Wert? Vielleicht mal das Publikum gefragt. Wo ist der Wert, wenn ich da spreche? Ja? Ich
frage
mich mal, ist unser Wert, also können wir irgendwo seine Kosten wieder erreichen? Was ist der Wert des Kilo Birnen? Wir haben das Kilo Birnen. Die Frage ist, was ist der Wert in unserem Beispiel?
Der Wert,
der wird
die Bohnen selber
nicht. Nein, du wolltest den Geldwert haben. Du wolltest den Geldwert rechnen.
Ja, ich sage, den Geldwert, das ist die Bohnen, den ich reiche große Bohnen zu haben. Und dann bloß nochmal gewinnen. Und ich dann der Wert nicht, dann müssen sie einstellen,
die du gemacht hast. Naja. Das ist aber nicht richtig, das ist viel einfacher, ja? Gut, Gebrauchsgeld, ja. Und wo landen wir denn hier?
Also, je nachdem, wie der Wert ist. Also, ich würde sagen, der Wert ist die Herstellung. Der Tauschwert wird dann so einfach sein, der Gebrauchswert.
Okay.
Wenn man da ein bisschen eine Nachfrage treffen hat,
Also ist der Wert des Gutes? Also ist der Wert des Gutes? Wie? Okay. Ich würde sagen, entweder wir sagen, der Grundsatz im 1 zu 3, dann haben wir ihn wieder in der Mitte. Das wäre dann wieder der Wert des Kilos. Genau. Das heißt, Kilo wäre genau 1,25 wert. Ist egal. Das ist ja aber, wenn wir sagen, 2 Leute, dann okay. Und dann wäre der Wert, ansonsten wäre der Wert vielleicht anders, weiß
ich
vielleicht.
Ich würde sagen, der Hauswert ist der Preis, der mir erzielt, und dem Hauswert ist der Unterschied zwischen den Produzenten und die Kosten. Und dem Käufer ist das, was er manchmal zu zahlen hat.
Okay, also dann haben wir Sachen näher. Der Wert, das wird natürlich dadurch bestimmt, wer selbst wenn es so theoretisch ist, dass der bereit ist zu zahlen. Wenn er jetzt großen Hunger hat und sogar 5 Euro zahlen würde, dann wäre der Wert des Kilo Birnen 5 Euro. Wenn er nur 2 Euro bereit ist zu zahlen, ist er im isolierten Modell jetzt, oder im isolierten Modell, oder so ein Beispiel. Wenn er 2 Euro, wie wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, ist der Wert der ganzen Geschichte 2 Euro. Ja? Davon ziehe ich die Kosten ab der Produktion, dann lande ich bei den Geschöpfen Mehrwert. Der Mehrwert liegt also bei 1,50, egal wie der Preis ist. Ob das Ding jetzt 1 Euro kostet, 2 Euro oder 41 Cent, ist völlig egal. Der Mehrwert beträgt genau die Differenz zwischen den Kosten, also praktisch, was das gekostet hat, das Ding herzustellen, den Kilo Birnen, und dem, was sozusagen der Markt oder der Käufer dafür bereit ist zu zahlen. Selbst wenn es dann nachher billiger ist. Ne? Also das kann er jetzt mal 1 Euro zahlen, der Käufer. Der kostet vielleicht 1 Euro, hätte aber 2 Euro bezahlt. Das ist der Wert der Birnen, 2 Euro. Trotzdem. Also es steht irgendwo geschrieben, was der Wert ist. Der Wert ist einfach das, was die Leute eben reinmessen. Ne? Und zwar die es dann kaufen.
Vielleicht ist ja die Herstellung viel teurer als der vom Markt akzeptierte Nutzen. Also irgendwelche Prada-Unterricht oder Handys, wo ich weiß, als 15 Seiten so scheiße, die gehen jetzt 200 Euro raus.
Da gibt's auch
aber der Händler gibt halt eben Preis und Chance an, da könnte man sagen, so ist. Weil halt eben für Einheit da,
kommt,
200 Euro, ich halte
dann noch. Dann kommt die und der Händler einfach nicht zusammen, das ich auch. Ne? Ich sage nicht, dass ich bei jedem die Birne 2 Euro wert ist, wenn jetzt zum Beispiel die Prada sind. Ne? Nächste Prada ist vielleicht gerade mal 20 Euro wert und die anderen sind 30.000 wert. Ne? Das kann ja sein. Aber dann ist es nicht, interessant, was ich über die Uhr denke, sondern was der denkt, der 30.000 Euro nicht bezahlen wird. Weil der Witz ist ja sozusagen dadurch, dass der 30.000 Euro bezahlt, der müsste den vielleicht mit einem Wert bei von, sagen wir mal, 50.000 sogar, weil er dann anderen ich schicke das in Großzahl oder ich. Das heißt, wir haben dann Mehrwert geschöpft von Kosten der nur, keine Ahnung, 30 Cent in China, plus 50.000, ne? Aber praktisch schon riesen Mehrwert geschöpft. Ne? Sie spielen dann keine Rolle, weil sie könnten nicht mal die Produktionskosten tragen, weil sie deswegen hier kein Wert haben. Ne? Das ist einfach so, dass die Leute natürlich andere Werteinschätzungen haben. Der eine sagt, welche Leute sind 2 Euro wert, der andere sagt, sind 5 Euro wert. Und dadurch, dass der 5 Euro bezahlt, bei der Auktion das Ding dann schon kriegen würde, dann wird der Mehrwert umso größer, also wird der Mehrwert einfach größer. Wenn der 2 Euro zahlen würde, die Gegner kriegt, dann wäre der Mehrwert, der geschöpfte Mehrwert, wäre dann einfach geringer als sozusagen das optimale Ergebnis geblieben wäre. Egal wie der Preis ist.
Wenn der Wert jetzt gleich der Zahlungsbereitschaft ist, in der Praxis aber der Preis irgendwo dazwischen, ja. Wozu braucht man diesen größten Wert überhaupt? Und nach welchen Kriterien
ja, interessant
den Preis ist das bestimmen, außer nach was am Ende halt rauskommt? Also,
dieser Wert wird doch. Ja, der wird im Prinzip erstmal abstrakt in dem Jahr. Aber andererseits sagt er natürlich was darüber aus. Ja. Er sagt was darüber aus, wie viel Mehrwert wird geschöpft. Ne? Weil sie jetzt ständig, also wenn alle Leute der Welt, wenn jetzt den Birnenwert von 2 Euro bei gefallen wird, pro Kilo, die Dinger würden immer 1,99 kosten. Dann wüsste ihr, es landet reichlich wenig bei den Leuten. Es landet Mehrwert, das Mehrwert ist einfach das Wort, ne? Von 1 Cent bei den Leuten. Das ist ziemlich wenig. Ne?
Ja, das ist
jetzt genau
umgekehrt. Also, der Mehrwert
wird doch
gerade aus der Sicht des Produzenten.
Der Mehrwert ist genau differenziert, also sprich, beide Teile stehen, der Preis landet irgendwo hier. Das ist der Mehrwert. Der Preis landet vielleicht hier, aber der Preis landet hier. Das heißt, dann landet das Stück vom Kuchen landet beim Konsumenten und das Stück des Kuchen landet beim Produzenten. Die teilen sich den Mehrwert.
Aber nach welcher Regel richtet sich denn
der Preis? Gar keine Regel, einfach nur Angebot und Nachfrage. Und was die Leute zu zahlen bereit sind. Wenn ich jemanden finde, der für meine Prada über 30.000 zahlt, dann wird ihm die auch 30.000 Euro wert sein, mindestens.
Ja, müsste der Preis dann weiter zahlen, ist vielleicht.
Wenn es gut läuft für den Produzenten, ja. Wenn es schlecht läuft für den Produzenten, also es gibt sitzende andere Luxusuhrenhersteller, dann muss man den Preis vielleicht senken, oder? Das ist dann lustig, ne? Also, umso mehr Wettbewerb, ich noch, umso geringer werden natürlich die Kosten, ne? Das heißt, dann wird der Preis, also, Entschuldigung, der Preis, ne? Weil die sich natürlich alle gegenseitig untersiegen, ja, klar. Wenn es jetzt mehrere Birnenanbieter gibt, sagen wir mal 7, ne, in einem Dorf, und der eine will 1,80 haben, die Birnen, ne? Und der zweite Rechner und denkt sich, dann verkaufen es halt für 1,70, ne? Ich glaube, in Dritter daher verkauft 62 und so weiter und so fort. Dann landen die aber irgendwann kurz über die Kosten. Ja. Da freuen sich natürlich die Anwender. Käufer. Die Firmenkäufer. Okay, ja. Oder eben nicht, ne?
Wir verlangen jetzt hier eine Regel, die wir selber gar nicht haben oder beziehungsweise nicht einhalten wollen. Also, das kann man nicht, das ist keine Regel.
Also, die Regel ist schlicht und ergreifend die, wenn die Birnen dann, sagen wir mal, 8 Euro pro Kilo kosten. Wer würde jetzt für 8 Euro pro Kilo Birnen kaufen im Saal? Nee, davon jetzt, die haben jetzt alle Studenten, von mir ist sogar Bio-Birnen, 8 Euro das Kilo. Wer würde 8 Euro das Kilo zahlen? Also, sprich, ca. 1,50 pro Birne. Gibt es irgendeinen, der jetzt zahlen würde?
Nee,
es ist auch nicht die Situation, in jedem Fall. Nee, also 8 Euro würde keiner zahlen. 3 Euro? Würde jemand 3 Euro zahlen für die Birne? Bio-Birne, feine Bio-Birne. Das ist schon ein paar mehr. 2 Euro? 2 Euro für Bio-Birne? Also die ich vorher gemeldet habe. Und 1 Euro? Würde jemand 1 Euro zahlen für die Bio-Birne? Ja.
Ja. Euro. Aber einmal im Jahr vielleicht. Das kam, was ich zu Weihnachten bei Bananenmarkt.
Egal, was für ein Preis. Ja, der Preis war noch recht gutmütig, ne? Der war kein Markt. Also die fangen schon wieder an, meine schönen Modelle zu zerstören. Die kriegen gleich einen 5. Also was ich eben klar machen wollte, ist, es gibt vielleicht noch, sagen wir, es gibt vielleicht 5 Leute, die sagen, okay, 3 Euro für die Birne. Und ich denke, es ist vielleicht irgendwie 15 von ihnen, die sagen, ja, für 1,50, das ist doch Preis, ne? Und wenn hier irgendjemand die Birnen für 50 Cent der Kilo anbieten würde, dann würde ich jeder zufragen. Ne? Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kaufen. Oder Leute essen gar keine Birnen. Dann haben sie schon wieder, dann kommen wir wieder ins Feld rein, ist die Information, die ich habe, über die Güter perfekt oder sind nicht perfekt? Kann ich sie nachprüfen, kann ich sie nicht nachprüfen? Im Standardmodell sagt man im Prinzip, also wie gesagt, wir sprechen jetzt von einer idealisierten Realität, das ist ein Modell, nicht zuletzt ein Modell. Ne? Da gehe ich davon aus, dass ich alles weiß und ich weiß, ob der mich über das Ohr hauen will oder nicht. Das ist natürlich in der echten Welt nicht so. Wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufe, dann muss ich glauben, was die mir erzählen. Ne? So aus klassischen Beispielen. Jetzt, ne? Bitte? Ja, das ist wichtig. Also ich meine, es gibt genug Angriffspunkte, klar, logisch, aber versuchen wir besser Modell zu finden, ne?
Ja, das ist
ein Problem. Würde jetzt Samuelson sagen. Ja eben, wenn das Modell zu komplex wird, dann können sie damit nicht mehr hantieren, ne?
Ja, genau.
Und wenn sie irgendwelche unrealistischen Annahmen treffen, kommen wir auch nicht weiter. Also versuchen sie lieber, ne? Ich sag's mal. Wie gesagt, Modell, ich spreche mit dir. Okay, gut. Was? Steuern?
Also wenn es zum Beispiel egal, aber okay. Die Mehrwertsteuer bezieht sich jetzt auch nur auf die Angebot Nachfrage oder auch bei den
Kosten. So etwa ist es. Naja, natürlich auf den Preis, weil ich weiß ja nicht, was die Leute wirklich dafür bezahlt hätten. Ne? Also es geht ja natürlich bei der Mehrwertsteuer, da sagt der Gesetzgeber, das Finanzamt sagt, die ist eine Steuer, die auf den letztendlichen Preis der Endkunden ankommt. Ne? Also eine Bürde kommt ja vielleicht von einem Großhändler, der verkauft seinen Zwischenhändler, der verkauft seinen Einzelhändler und der verkauft seinen Endgroßhändler. Und jeder muss natürlich ein kleines bisschen, was da rausfliegt, darauf muss er wieder Steuer zahlen. Ne? Nur auf das kleine bisschen. Und zum Schluss wird die Steuer komplett auf den Verbraucher umgelegt. Aber das führt jetzt ein bisschen weiter. Wisst ihr? Also dafür bräuchte ich jetzt, es geht in Teilschritten, weil jeder muss im Prinzip sozusagen, jeder kann seine Einkaufskosten, er kann die Mehrwertsteuer, die er bezahlt hat, an den Zulieferer, die kann er sich wiederholen vom Finanzamt. Er muss aber eine Mehrwertsteuer bezahlen für das, was er nimmt beim Weiterverkauf. Dadurch muss er sozusagen so nur das kleine bisschen zahlen, was er an Mehrwert geschöpft hat. Darauf muss er eine Steuer zahlen. Und zum Schluss sagt der Einzelhändler praktisch, du Konsument musst alles zahlen und der kann sich auch nicht wiederholen. Weil für den ist die Steuer gedacht. Also die Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer. Muss auch nur da bezahlt werden, wo sie konsumiert wird. Ne? Deswegen ist es zum Beispiel auch so, wenn Sie dort kaufen in einem Duty-Free-Shop, da kaufen Sie zum Beispiel einen Schokoriegel, ne, zahlen keine Steuern dafür, Sie dürfen den bei Strafe nicht essen, solange Sie nicht praktisch im Ursprung im Zielland sind. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob in der Luft davon drauf ist. Jedenfalls da, in der Abfertigungshalle. Aber So, ich war mal in einem kleinen Flughafen in England und da gab es wirklich noch so Müsli, der war total kleiner Flughafen, unglaublich, ein kleiner Raum praktisch, da war noch so ein kleiner Laden dran und die haben halt auch Schokoriegel verkauft, da musste man keine Mehrwertsteuer, also keine englische Mehrwertsteuer zahlen, aber die haben auch gesagt, die dürft ihr nicht essen, weil wenn er hier isst, dann müsst ihr auch Mehrwertsteuer zahlen.
Ja,
es war dann auch englischer Boden. Wir haben gesagt, okay, vielleicht habt ihr gesagt, wenn wir zurück sind, könnt ihr essen, aber vorher nicht. Also das war jetzt ein kleiner Exkurs, wir wollen jetzt hier keine Mehrwertsteuerstunde machen. Ne? Ich könnte Ihnen dazu auch noch mehr erzählen. Ja? Ich muss
Ihnen sagen, wie schwarz
diese Episode ist, dass
man einfach kauft,
vielleicht ein Euro oder so, dass man da essen könnte. Ah ja, okay, naja, geht auch. Gut, also das müssen wir jetzt wirklich nicht lassen, vergessen wir jetzt. Ne? Das ist hier noch so eine Probe, das ist der Nasdaq Composite Index. Von 2000 bis 2002. Das war eine wilde Zeit. Ich kenne das vielleicht aus eigener Erfahrung ein bisschen, was da los war. Die Leute haben sich also überschlagen mit Aktienkäufen und dachten, New Economy, das ist das große Ding. Old Economy ist alles nicht mehr wert. Apple, Birn, alles schön von gestern, ein paar auf jeden Fall Portale und so. Und da war der Index da oben. Und jetzt, nach ein paar Monaten, war vielleicht noch ein Viertel. So, wurden da Werte vernichtet. Das war das Bedingung. Bodenwerte vernichtet. Bei diesem Kurseinbruch. Wie hat sich das erst entwickelt?
Also, ich kenne nicht das Wert von den Kunden, sondern von angenommenen Werten, die nicht realistisch waren, die dann aber halt auf die Höhe gezogen sind, wo die Leute gesagt haben, okay, damit kann man leben, das ist nicht völlig
realistisch. Also, was hat sich geändert? Kurz wird einfach eine Geschichte erleidet. Ja, genau. Und damit auch die Preise einfach. Die Aktien gezahlt wurden. Die Preise sind in den Keller gegangen, weil die Leute gesagt haben, so viel ist der Karl Lodge wert. Das heißt, die werden nicht die angenommene Einschätzung, hast du ja geändert. Also es wurden keine Werte zerstört, weil Werte kann man nicht so zerstören, also jedenfalls nicht durch Preise. Ne? Die Preise sind einfach in den Keller gegangen, weil die Leute irgendwie ihre Zahlungsbereitschaft überdacht haben. Ne? Oder den Wert vorher für so eingeschätzt haben, was auch nicht. Also ich wollte nur nochmal damit zum Ausdruck bringen, Preise sind nicht identisch mit dem Mehrwert, der geschöpft wird. Preise sind was ganz anderes. Ne? Ich kann auch verrückt sein im Moment, wo ich das kaufe und gebe ihm 20 Euro und sage, hier weiß ich das. Ne? Oder so, also für den Bodenverkäufer jetzt. Ne? Das hat nichts mit dem geschöpften Mehrwert zu tun. Der Wert ist immer irgendwas Abstraktes. Ne? Also mehr oder weniger in den Köpfen der Leute abspielt und über den Wettbewerb irgendwie so reguliert wird, dass alle so Teil abkriegen. Ne? Wie die Produzenten einfach konsumieren. Das ist ja auch nicht eine mega wichtige Folie. Wettbewerb. Wir haben es jetzt immer schon mal ein bisschen angerissen. Wettbewerb. Marc. So, jetzt machen wir mal ein Spiel. Das ist schon aufgelockert. Und zwar brauche ich jetzt erstmal ein Freiwillig. Der kann auch sitzen bleiben, der Freiwillig. Das ist nicht so schlimm, muss gleich aufstehen. Habe ich ein Freiwillig? Gut, okay. Also, Sie sind jetzt Eisverkäufer. Ich bin auch Eisverkäufer, ja. Das ist der Strand. Hier ist das Wasser. Ja, hier ist das Wasser. So. Hier liegen die Leute am Strand rum, ganz viele. Sagen wir mal, 200 Leute liegen da rum. Ich bin Eisverkäufer und habe meinen Strand oben auf der Promenade. Die Promenade geht genau so wie das hier. Wir verkaufen beide dasselbe Eis. Das einzige Alleinstellungsmerkmal, das wir haben, ist der Ort, an dem wir stehen. Ich stehe jetzt zum Beispiel einfach mal, weil ich günstig von meinem Parkplatz gelegen war, stehe ich jetzt einfach mal hier mit meinem Eisstand. Ne? Und verkaufe Eis. Okay, wo stellen Sie sich hin?
Wohnen.
Ich wohne genau. Der soll einfach mit Prozentzahlen jetzt. 80. Hier so, ja? Doch, überall Leute. Das ist hier. Schreibt voll, Leute. Überall Leute. Ich stelle mich jetzt aber hier hin. Okay. So. Wir verkaufen. Ja? Wenn man nachher hinstellen wollen. Okay, das heißt, ich im nächsten Zug, wir machen jetzt mal so eine Art detektiven Schachspiel, ja. Ich bin jetzt als nächster am Zug und ich denke mir so, okay, die habe ich da angestellt, da ist ein Konkurrent, was mache ich jetzt? Ich stelle mich jetzt als nächstes, stelle mich jetzt mal genau zwischen Sie und den linken Rand. Und wie stehe ich jetzt? Also ich denke mir, hier verkaufe ich ein bisschen mehr. Ne? Ich habe ja ein größeres Einzugsgebiet vielleicht. Was machen Sie im nächsten Schritt? Nächster Tag, nächster Morgen? Hier. Okay.
Die Größe ist schon gewissen und da
also stellen Sie ja wirklich hier, ja? Okay, gut. Dann mache ich den nächsten Schritt. Ich denke mir, na, da ziehen wir jetzt für Kunden, na, was mache ich? Ich stelle mich jetzt vielleicht mal wieder. Ich stelle mich jetzt wieder hier in genau in die Mitte. So etwa. Irgendwo. Wo stellen Sie sich jetzt am nächsten Morgen? Ja? Okay. Na dann mache ich jetzt mal was anderes. Ich stelle mich jetzt mal das mal anders hin. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Direkt neben dich. Weil ich weiß ja, alle, die hier rechts sind, kommen zu mir. Weil warum sollen die noch die Validation machen, wenn wir das selber alles umsetzen? Ja? Ja, nö, das ist ja einfach zu weit. Wir müssen ja halt dann auch mal was tun. Ja, dann haben sie auch keine Lust zu. Die brauchen sie nicht. Das ist egal, die brauchen das nicht weiter. Also, was machen wir im nächsten Schritt?
Ja, ich glaube, wir sind mit der Schritte in der Mitte.
Ich stelle mich in der Mitte. Also, ich stelle mich in der Mitte. Ja, und ich stelle mich auch in die Mitte. Wir stehen also beide in der Mitte. Und verkaufen beide. Der eine verkauft dann hier für das Strand und der andere verkauft dann die andere für
das
Strand.
Das ist schön, wenn Beispiel, die kommen auf den Reis und kaufen die Mitte.
Ja, meinen Sie? Ich höre euch weiter. Also, Sie sind noch weiter, spiele ich auch. Jetzt brauche ich unsere zweite Freiwillige. Wie sind Sie? Sind Sie freiwillig jetzt oder nicht?
Ja.
Gut, also wir stellen Sie jetzt hin. Ja. Sie können rumlaufen. Nee, rumlaufen nicht. Wir müssen nicht einen Ort aussuchen. Ja. Du musst nicht mal einen Ort aussuchen.
Kann ich mich auch mit dem Strand
stellen? Nee, Sie müssen sich oben auf dieser Linie irgendwo hinstellen.
Ja.
Wo stellen Sie sich hin?
Das sind immer gleich viele Leute.
Ja, die liegen sehr weit, sogar gleich. Und die sind total faul, die laufen keinen Meter mehr als uns. Wir würden sich direkt hier hinstellen.
Nein,
nein. Hey, die kommen
die Hälfte, erst die Mitte der Hälfte, wo keiner vorbei
ist. Hier. Okay. Also wie viele Käufer kriegen wir da? Im nächsten Schritt?
Ich schätze alle von der einen Seite und wenigstens die Hälfte von der anderen.
So, also etwa bis hier kriegen wir alle, ne? Okay, was macht im nächsten Schritt? Sie, Ihr Name ist vorher gut. Also wir haben jetzt die Was macht Steffen im nächsten Schritt? Ich verkaufe immer noch die Hälfte des Strandes. Er verkauft nur noch hier an so ein läppisches Achtel vielleicht. Ja. Was machen Sie im nächsten Schritt?
Kredit aufnehmen und
die Jahre auf. Hey, du hast jetzt noch nicht das Spiel. Das ist wie ein Brettspiel. Also, ach, hier in die Mitte würden Sie gehen, ja? Also, Sie würden sich wahrscheinlich einfach hier stellen, oder? Okay, dann reite ich Sie wieder ab und auf. Ich bin jetzt als nächster dran, ja, was mache ich im nächsten Schritt? Ich werde wahrscheinlich wieder, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen drüber gehen, ne? Okay. Und jetzt bringen wir mal, am nächsten Tag bringen wir noch einen vierten Mitspieler rein. Irgendwie beide wieder noch? Jetzt kommt der vierte Teilnehmer rein. Ich merke mir, dass ich unglaublich viel Geld verdiene. Okay, und der Freiwillige?
Ich stelle mich dann nicht beide dann.
Ja?
Ich stelle mich dann natürlich, versuche mich dann natürlich möglichst viel von dem rechten Bereich des Strandes einzunehmen, also möglichst rechts neben Sie stellen.
Okay, also irgendwie wieder wahrscheinlich, ne? Okay, Vorname?
Christopher.
Okay, C. Das ist okay. Nächsten Schritt geht er wieder ein bisschen rüber. Er freut sich die ganze Zeit, weil er hochreich, also irgendwann landen wir drei wahrscheinlich mal so etwa. Ah ne, wir haben immer das Problem. Wir haben immer offensichtlich immer das Problem, dass er in der Mitte unzufrieden ist, weil der verkauft ja nichts mehr, ne? Die Ausverkaufung ist zu viel. Das heißt, man hat die ganze Zeit mit dem Namen drin, ne? Landen das nun alle in der Mitte? Vielleicht haben wir Sie gefragt. Einer bleibt übrig. Weil die anderen alle auf dem Schiff getrieben werden. Ja, weiß ich nicht, ne? Also ich glaube eher.
Also man will ja schnell, immer die Leute, die sind die, die in der Mitte der Mitte. Das ist halt nachher einer oder zwei, die immer am nächsten Tag.
Ja, gut, die können ja die ganze Zeit hin und her schieben, ist ja okay, sollen wir machen.
Das ist nicht immer eine Leichtbarkeit.
Ja, ich weiß nicht, was. Also irgendwie, jedenfalls, das Spiel geht praktisch ewig weiter, es gibt immer irgendwie wieder einen besseren Move. Und umso mehr Spieler da reinkommen, umso schlechter wird das. Vielleicht einigen die sich irgendwann mal, okay, wir teilen jetzt den Strand auf. So, und da war es dann immer aus dem ewigen Umschieben sprachen, ne? Also kurzum, es landen nicht alle in der Mitte, aber das geht ja gar nicht, weil die, die sozusagen in der Mitte von zwei Leuten stehen würden, die haben ja auch Anreiz rauszugehen, ne? Versteht ihr das? Ja.
Nein,
Ist jetzt, wir wollen mal kurz vereinfachen. Das
Modell.
Das Modell, genau.
Ich würde da nicht so laufen, dass so ja, viele versuchen, in die Mitte zu kommen, und Geld, da ich dann aber erkenne, okay, da ist zu viel los, und dann an die völlig äußeren Länder geht, weil sie da immer noch die Möglichkeit haben, zumindest die Fülle des Schrankes abzudecken.
Aber umso mehr Eisverkäufer reinkommen, umso weniger wird es natürlich auch pro Nase, ne? Weil irgendwie werden die wahrscheinlich irgendwann sich über die Dauer, also nicht über unendlich viele Züge, würden wahrscheinlich alle so ziemlich dasselbe einbringen. Aber die würden niemals irgendwo landen, jetzt sogar bleiben.
Ja,
aber
man geht über den
Fall. Ja, gut, das ist dann, dann kommt der neue Dimension rein. Da hätte ich ja gesagt, einziger Einstellungsmerkmal ist der Ort. Und die Preise sind festgelegt. Reguliert Eispreise. Ja.
Es war jetzt aber so, dass die Leute zwar zum Nächsten gegeben, aber letztendlich die Distanz dann egal ist. Also
nicht, ja, die Wünsche laufen, ja.
Also die Kopfbereitschaft nicht von dem Weg abhängt, sondern.
Ja, gut. Das wäre jetzt natürlich eine sinnvolle Erweiterung, dass man sagt,
umso eher. Das wäre eine sinnvolle Gleichverteilung.
Weil die Leute praktisch irgendwie natürlich kurze Wege bevorzugen und vielleicht kurze Wege auch viel mehr kaufen, ne, als bei langen Wegen. Das ist eine sinnvolle Erweiterung. Und dann würde man vielleicht gut Gleichverteilung machen. Also kurzum, wenn das einzige Alleinstellungsmerkmal der Ort ist, dann ist es nicht so, dass alle zum Schluss dasselbe tun, am selben Ort stehen, dasselbe verkaufen, weil die werden an unterschiedlichen Orten stehen, also mithin ein Faktor als unterschiedliches Produkt verkaufen, wenn man jetzt mal diesen Ort als Produktmerkmal nimmt. Ne? Das heißt, wir landen nicht bei der Situation, wo jeder dasselbe tut, sondern wir landen bei der Situation, wo Leute was anderes tun. Was würde noch passieren? Vielleicht? Die Regulierung, die Preisregulierung würde aufgehoben werden. Die Leute dürften sogar was anderes verkaufen als immer nur das Vanille Soft Eis. Was würde passieren? Ja.
Um die Kunden wegzuschlagen mit der Hoffnung, wenn der jetzt kommt, dann wird er halt für seinen Notfall, oder für seinen Notfall, dann braucht er auch gleich einen
Preis. Okay. Ja.
Ich würde sagen, der in der Mitte, also wird halt eine Verteilung des Preises geben, weil da, wo die Position am günstigsten ist, ist am teuersten dann, also vom Laufen her, vom Weg her, und da, wo es am ungünstigsten ist, muss der hier halt den Preis machen.
Ja, vielleicht so. Aber wir hatten eben schon einen schönen Einbruch, die Produkte werden vielleicht ändern. Ne? Irgendjemand kommt vielleicht auf die Idee, Erdbeeren einzuführen. Ne? Dann kommt vielleicht am nächsten Tag von denen auf die Idee, Mensch, Schoko mögen die Leute auch. Und wo ich gerade am Eis verkaufen würde, vielleicht verkaufen wir noch Cola oder Bier. Ne? Gekühlt, ungekühlt. Ne? Ja, dann was passiert, ist, dass die Leute wahrscheinlich anfangen werden, die werden nicht alle dasselbe identische Produkt am selben Ort verkaufen, wie zum Beispiel unsere modellierten Birnenverkäufer. Bauern, alle am selben Ort, alle mit derselben Produkt, alle mit derselben Kosten. Die Leute werden praktisch unterschiedliche Produkte irgendwie am Ende Strand, ne? Unterschiedliche Produktvielfalt, unterschiedliche Preisstrategie, unterschiedlichen Ort. Kurzum, was passiert ist, jeder hat so sein eigenes, privates, kleines Modell. Ne? Also zum Beispiel der hat irgendwie Bier verkauft, gekühlt auf 3 Grad, der hat dann halt alle Luftes bei sich, ne? Anderer verkauft Wirtschaft, konzentriert sich auf die Kinder, ne? Kriegt das Publikum irgendwie ab, und Anna verkauft relativ die Sachen besonders günstig, kauft das Eis vorher bei Aldi, verkauft also eher schlechtes Eis, dafür ein bisschen günstiger, also die Pfennigfuchser. Ne? Also was passiert ist, dass ich in einem freien Wettbewerb nicht immer nur die Situation habe, dass es nur Birnenverkäufer gibt, die alle selber verkaufen, sondern normalerweise habe ich ein paar Anbieter, die alle was Unterschiedliches verkaufen. Kurzum, die Moral von der Geschichte, dass Wettbewerb und Monopol irgendwie zusammengehören. Ne? Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich den Leuten alles verbieten würde, ich würde ihnen den Ort verbieten, wo sie sich hinstellen können, ich würde ihnen die Preise verbieten, selbst zu gestalten, ich würde ihnen die Produkte, das würde mir alles durchreguliert, ich durfte immer nur dasselbe verkaufen. Wäre eine relativ traurige Welt. Es würde kein Bier geben mit 3 Grad, es würde kein Schoko-Eis, kein Vanille-Eis geben, es würde vielleicht nur irgendein tolles Eis geben. Raten wir mal für Eisbären, die DDR da. Zum Beispiel, da gab es nicht mehr so viel Eis. Ne?
Lecker.
Ja? Er war schon nicht schlecht. Es gab immer Flips. Ganz der Straße gab es Schoko und Lidl Soft Eis. Das war echt der Hammer. Stimmt schon. Aber wenn Sie sich daran erinnern, was es in den Supermärkten gab, ne? Da gab es immer diese rollen, harten Dinger. Ne? Total harte, richtig ekliges Eis. Ne? Und heute haben wir Danone, wir haben Schiller, wir haben Mövenpick und so weiter. Also kurzum, Wettbewerb schafft auch immer irgendwie eine Produktdiversifizierung. Und einfach den Versuch, irgendwie ein gewisses Monopol für sich zu schaffen im Bereich. Ne? So, weil ich bringe das jetzt, weil Monopole, die haben auch so einen negativen Touch. Also jeder sagt immer, ja, wir und die Bösen und so, die treiben die Preise und die sind dann ganz schlimm und so. Ist ja aber dran, klar, logisch. Ne? Also die haben ja irgendwie diese Marktmacht und nutzen die aus. Ne? Aber dadurch passiert, dass vielleicht andere in den Markt reinkommen, was anderes anbieten, vielleicht ein Produkt, Ökostrom, mit einem besseren Gewissen kann man es dann irgendwie verbrauchen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen ein anderes Produkt, vielleicht ein bisschen teurer, wird aber auch anders angenommen. Sprich, jeder hat irgendwie so seine Kundschaft. Ich merke, Sie werden langsam müde. Wir müssen trotzdem noch weitermachen mit dem Programm. Mit der Firma, jetzt geht es richtig los. Mit der Ökonomie. Und zwar gibt es einen Zweig der Ökonomie, der nichts weitermacht, als sich mit dem Wesen der Firma auseinanderzusetzen. Im Englischen, the firm. Ja. Da gab es also einen Herrn Ronald Coase, der hat jetzt einen Nobelpreis gekriegt, irgendwann in den 90ern, hat 1937 hat er mit 26, gar nicht so alt wie Sie, vielleicht ein bisschen älter, manchmal ein bisschen jünger, vielleicht hat er sein Hauptwerk geschrieben, wenn man so will, 20 Seiten oder so, und hat in seinem Leben nach eigentlich noch fast in den 60ern noch einen Artikel geschrieben, und den hat er mit dem Nobelpreis gekriegt. Das sind eigentlich seine beiden Artikel, die er geschrieben hat, dafür hat er in den 90ern den Nobelpreis bekommen. Ja, das ist jetzt irgendwie noch 80 oder 90, wahrscheinlich noch irgendwie so ein Prof, Emeritus, Alumna Uni oder sowas. Ja. Und der hat sich erst einmal gefragt, was die Firma überhaupt so dazu macht. Ja. Wir denken jetzt nochmal an den Bäcker. Der Bäcker hat ganz viel Brot, weil er vielleicht der Bäcker ist, dann denkt man an Bananen. Hat schlaflose Nächte, dann denkt man an Bananen. Und außerdem denkt man an eine Banane, sondern er richtig, richtig viele Bananen. Also er ist total verrückt nach Bananen, der Bäcker. Und er merkt aber, okay, für die paar Brote, die ich allein schaffe zu backen, kriege ich nicht so viele Bananen, die ich haben will. Also was muss der Bäcker tun? Okay, wie schafft er das?
Kapazitäten ausbauen.
Okay, was heißt, er müsste Maschinen kaufen vielleicht, früher aufstehen, mehr arbeiten. Was könnte er noch machen? Ja. Leute einstellen, okay. Eigentlich kommt man hier an, die sich melden, ne? Und nicht die anderen ziehen. Also Leute einstellen, er könnte Leute einstellen. Okay, was könnte er noch machen?
Teurer verkaufen.
Teurer verkaufen, ja, wenn die Leute so, ja, könnte er machen. Er könnte versuchen, vielleicht das Brot, keine Ahnung, tolles Brot, tolle Zusätze zu erfinden. Keine Ahnung, Möhrenbrot, Früchtebrot, was die Bäcker sich für total einfallen lassen in der Marktwirtschaft und dann mehr Geld zu erzielen. Kann er sich aber noch nicht kaufen.
Ja? Er könnte sich einfach an den Geschäft
gewinnen
und einfach mehr Geld
nutzen,
also kriegen und dann kann er sich
daran
kaufen.
Also er würde Aktien verkaufen?
Beispielsweise.
Ja? Und würde er Geld nicht investieren?
Wenn er reich hat, könnte er beispielsweise dann erstmal einen Teil in Maschinen, damit er mehr Produktivität hat und dann den anderen Teil daran.
Das heißt, er wirbt Aktionäre und verprasst auch das ganze Geld für Bananen. Die werden sich freuen, die Aktionäre. Die werden sich freuen, ja?
Oder er nimmt andere Vorschüsse, nicht sein Brot, sondern Geld.
Ja, aber er hat nun mal nur sein Brot. Er ist ein Bäcker von Natur aus, er hat Bäcker gelernt. Und so. Also okay, wir hatten jetzt schon ein sinnvolles Beispiel. Er könnte also seine Produktionskapazitäten erweitern, er könnte Leute einstellen. Okay, was könnte er noch machen, außer Leute einzustellen?
Ja? Er gibt so einen Beruf auf und würde Bananen ernten.
Das wäre vielleicht sogar die effizienteste Lösung, wenn er so verrückt ist. Was wäre jetzt eine Lösung, wenn der Bäcker bleiben will? Aber der will halt Brot verkaufen, ne? Und er überlegt sich, okay, wie kann ich jetzt noch mehr Brot verkaufen? Die Leute rennen mir in die Bude ein, wollen Brot haben, ich könnte so viel Brot verkaufen, schaff's aber leider nicht. Mit den meinen Produktionskapazitäten. Weil ich kann auch nur irgendwie um drei aufstehen, das ist schon genug, ne? Ja?
Ja, und Franchise-Modell, er hat ja irgendwie so eine Idee mit seinem Brot, dann stellt er einen Sack an, wenn man mit dem Brot ist, auch genau.
Das wäre eine Idee. Was wäre noch eine Alternative dazu, Leute einzustellen? Denken wir mal nach. Er könnte Leute einstellen, hat er mehr Leute, kann mehr produzieren, kann sich vielleicht selber ein bisschen. Ja, Freitag hatten wir schon. Ja? Ja, könnte auch machen, das ist alles schon ausgeschöpft. Richtig, genau. Er könnte Brot zum Beispiel aus Polen kaufen, will ich. Ne? Fährt jeden Morgen los, holt sich da richtig viel Brot. Ne? Und kauft das jetzt noch zu und verkauft dann praktisch nicht mehr sein eigenes Brot, sondern verkauft noch zugekauftes Brot. Also wir haben jetzt gerade zwei Modelle. Wir haben das Modell, wo er Leute einstellt. Also er vergrößert seine Firma, er vergrößert seinen Laden oder er kauft Brot auf dem Markt dazu. Er geht irgendwo hin und sagt, Mensch, ja, gegenseitige Wohlfahrt, ich gebe dir ein bisschen was, wir sind beide danach besser dran und hat dann in jedem Fall hat er mehr Brot. Das genau, make or buy, ne? Die alte BWL-Ding, ne? Kauf zu oder mach es selber, ja?
Vielleicht macht das Modell ja zu kompliziert, aber er braucht ja irgendwas noch. Brot aus Polen importieren zu können.
Okay. Heißt, da entstehen, was entsteht da? Kosten entstehen, ne? Wonach wird er dann entscheiden, ob er sein Brot in Polen zukauft oder ob er Leute einstellt?
Ja. Ja, den Preis, den er in Polen zahlen wird dafür, ob er die Mehrwert dann
bei jeder verkauft. Ja, also kurzum, oder steht das einfach ausgedrückt, was ihm billiger kommt, ne? Wenn es ihm billiger kommt, irgendjemand einzustellen als Fuß, der für ihn mitackert und mehr Brot produziert, ne, dann wird er das machen. Wenn es aber billiger ist, jeden Morgen nach Polen zu fahren oder vielleicht sogar jemanden zu schicken, ne, der das Brot da holt und dann wieder zurückkommt schnell, in seinem Laden, dann wird er das machen. Also da, wo die Kosten geringer sind, dafür wird er sich entscheiden. Ja.
Aber wenn der Kunde jetzt sagt, auf dem Brot muss jetzt unbedingt bei den Journalisten
aufstehen, dann kauft er vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern. Er kauft vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern, damit ich die Preise vielleicht auch kenne oder welche. Also kurzum, der Mann hat irgendwie die Entscheidung, Leute einzustellen, seinen Laden zu vergrößern, oder von zum Beispiel sogar denselben Leuten, er könnte ja zum Beispiel sagen, kauft er sein Brot jetzt nochmal in Polen bei irgendeinem Bäcker, der so viel gekostet hat, oder stellt er den Bäcker sogar ein. Ja. Dann spart er sich vielleicht den Weg nach Polen jeden Tag. Ja, das ist ein bisschen so auch so eine Frage, die mit reinkommt, ohne Frage. Das sind dann wieder Kosten, die entstehen, ne? Wo wäre es denn da günstiger, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin Qualitätsbäcker und will immer Qualitätsbrot verkaufen, was wäre dann vielleicht die günstigere Alternative? Zukaufen in Polen oder jemanden einstellen? Ja?
Ja, in Polen auch nicht. Ich würde sagen, wenn man meine Qualitätsstandard für den
Preis. Ja, ich will das Brot aber jetzt in Berlin kaufen. Also ich habe meine Bäckerei in Berlin und die Frage ist jetzt sozusagen, ich will meine Qualität halten und das ist mir zu unsicher als in Polen, also würde ich jetzt jemanden einstellen?
Dann einstellen.
Eben, okay. Das heißt, wenn Sie Qualität halten wollen und sozusagen Made in Germany draufstellen, dann müssen Sie jemanden einstellen. Und wenn es aber vielleicht egal ist und es relativ günstig jeden Morgen nach Polen zu fahren, dann kaufen Sie es vielleicht in Polen zu. Also kurzum, die Logik, die BWLer, wer es kennt, hat immer so einen Weg, um beides zu schicken. Ne? Was mich günstiger kommt, das werde ich tun. Ne? Und, ja.
Ja, also wenn der Bäcker jetzt das hätte, kaufen oder kaufen, dann
macht mir
der
Bäcker
dann
nur
noch Nullsummen. Das
kann auch
machen. Ich hätte die immer aufgeschrieben, ich gehe dann neu noch fahre nach Polen und Polen nach
Hause. Genau.
Da ich auch die großen Mehrwert kaufe, wenn da alle Wahlbekannten
kommen,
und einfach ein Teil, wenn der noch kaufen muss, dann noch einkaufen und so weiter und weiter einstellen, einkaufen.
Genau. So ein Supermarkt packt ja auch kein eigenes Brot, ne? Dann lassen sich Brot jeden Morgen kommen, oder so, ne? Also, die packen auch nicht selber. Ja, die haben auch die Entscheidung, packen sie jetzt die Brot jeden Morgen selber, der Supermarkt, was er da irgendwie dann in seinen komischen Plastikdingern hat, oder kauft er das irgendwo zu? Natürlich kauft das zu, ist ja logisch, kommt nicht viel Lust mehr. Ja. Genau. Richtig. Das heißt, da kommen wir mit Backen zu tun, sondern eigentlich bloß noch mit Optimierung, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Dinger werden praktisch halb produziert, zugekauft, ne, im Markt, über Markttransaktionen, und werden dann bloß noch mal reingeschoben in so einen komischen Ofen, und dann kommen sie raus und werden die Leute also frische Brötchen verkauft. Ne. Und da gibt es vielleicht noch ein paar Bäcker, die verkaufen selbstgemachte Brötchen, die haben dann vielleicht eine höhere Qualität, haben aber vielleicht einen anderen Kundenstand als so ein Kampfbäcker, der das alles noch so irgendwie Industrieanlage kommen muss. Ne? Worauf ich hinaus will ist, jetzt, wir haben gesprochen von den verschiedenen Kosten, die man stehen. Wenn ich jemanden einstelle, was habe ich denn für Kosten? Ja?
Ja, ich
muss den Mann
ja auch nicht bezahlen. Okay.
Richtig, genau. Also ich habe, okay, ich habe das Kosten ein bisschen einstellen, was habe ich noch für Kosten? Jetzt vielleicht mehr indirekter Natur, ja? Ich muss mal ein Werkzeug kaufen, das ist völlig richtig, okay, was habe ich noch für Kosten? Bitte nochmal?
Gegebenenfalls Ausbildung und Einlernen.
Genau, das ist vielleicht, der stellt sich vielleicht total doof an, ich muss ihm das alles dreimal erklären, was könnte noch passieren? An Worst Case Szenario, ja?
Er ist nicht ehrlich im Zugefassen.
Genau, das könnte passieren. Krank könnte er werden. Das könnte noch passieren. Könnte ich rausstellen, der ist so trottelig, den will ich wieder rausschmeißen, den kriege ich vielleicht nicht mal rausgeschmissen. Ne? Da Kündigungsschutzgesetz gewickelt und so weiter.
Ja. Ich könnte meinen Raum klauen.
Das könnte sogar sein, ja, richtig. Da habe ich vielleicht zu sehr den Patent kriegen, so sagt ich. Was könnte noch passieren? Oder was könnte noch so an Kosten entstehen?
Ganz schön wäre es verunglückt bei der Arbeit, weil dann habe ich auch ein Problem mit den Kunden, weil wenn die erfahren, dass vielleicht der Angestellte in der Bäckerei verunglückt ist, dann ist es nicht mehr so groß
vertraut. Was passiert denn, wenn ich sage, ich habe 10 Gehilfen jetzt? Ich bin jetzt dieser Bäcker, der versucht irgendwie sein Lebensabend ein bisschen freundlicher zu gestalten. Ich stelle jetzt 10 Leute ein, was soll ich da noch bekosten?
Streik.
Ne, was soll ich noch bekosten, wenn ich 10 Leute da habe? Ja.
Kosten, die eigenen Anstellten, aber ich kann die Maschinen sogar aufteilen, die Maschinen kann ich nur
Weil ich habe Skalvorteile, ne? Das ist richtig. Aber was habe ich denn für Kosten? Sagen wir mal, ich habe jetzt 100 Leute, die ich einstelle. Ja, 100 Leute, die ich einstelle, ja. Ja, genau, wir müssen den ganzen Kram verwalten. Wir müssen den Leuten irgendwie ihre Lohnsteuerkram machen, die müssen beim Finanzamt dann irgendwie übelst komplizierte Sachen abgeben. Sie müssen 100 Leute irgendwie vielleicht sogar kontrollieren, ob die zur Arbeit kommen. Ja. Bitte?
Ich nehme die Arbeit schon an.
Ja, nö, ich bin jetzt mal ehrlicher Bäcker. Selbst wenn ich schwarz arbeite, müssen die nicht kontrollieren. Also in den Punkten, wenn ich 100 Leute da habe und ich bin der Chef, dann habe ich was zu tun. Ne? Also es gibt so ein schönes Zitat von Niklas und Nico Ponti, der auf diesen One Laptop per Child Kiste macht. Der hat mal gesagt, heutzutage so in den größeren Firmen, auch so IT-lastig und so, die Leute sind zur Hälfte ihrer Zeit damit beschäftigt, gemanagt zu werden. Ne? Und die andere Hälfte der Zeit sind die da oben auch beschäftigt, sie zu managen. Also man ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, sie zu managen. Ne? Das habe ich natürlich im Markt nicht, ein Problem. In einem Markt gehe ich einfach hin und sage, Mensch, du hast Brötchen da, die kaufe ich dir ab, wir einigen uns, zack, gehen auseinander. Und da ist nichts mit Kündigungsschutz, nichts mit Steuern, außer mit Mehrwertsteuer oder sowas. Ne? Also aber einfache Sachen. Ich habe keine Koordinationskosten. Ich muss dem nicht in den Arsch treten, der wird schon kommen, ne, der will mir was verkaufen. Wenn ich jemanden einstelle und der sagt, ich möchte manchmal 3 Wochen krank, ne, was habe ich denn für Handhaben? Habe ich gar keinen. Wenn ich von dem aber mal extern meine Brötchen zukaufe und der ist 3 Wochen krank, was mache ich dann? Ja? Eben, genau, sie nehmen den anderen. Das kann sein, aber das ist vielleicht im Schnitt immer noch günstiger, als wenn ich mit den ganzen Kosten leben muss und den Stress, den mir ein Angestellter macht, über vielleicht 100 einstelle zum Beispiel. Ja? Sie hat man? Nö. Okay, ja.
Was gibt es für das Beispiel vor Aufsicht? Die hat ja mal Werkstätten, die Leute haben, die meistens nicht mehr Geld haben. Da nimmt sich einfach ausgerechnet, das Gewinn auf die Straße zu setzen, als die zu erhöhen, jetzt mit den Werkstätten auch noch für den Zulieferer auf dem Auto werfen. Und dann ist es gar nicht, was man
muss. Ja. Klar, das kann passieren. Also kurzum, in beiden Modellen entstehen mir Kosten. Also in der Firma, wenn ich die Leute sozusagen in meine Firma integriere, ich stelle sie ein, gebe ihnen einen Arbeitsvertrag, die müssen jeden Morgen kommen, habe ich aber auch die Kosten, ich muss den Leuten jeden Morgen sagen, was sie tun sollen, ich muss sie kontrollieren, ich muss gucken, dass sie nicht völlig Quatsch machen. Und im Markt habe ich vielleicht andere Kosten. Ich muss jeden Morgen losfahren, gucken, ob ich einen Anbieter finde, aber ich habe nicht die Kosten, die Leute kontrollieren zu müssen, weil das muss ich im Markt nicht. Da habe ich auch gar nicht die Handhabe, das zu kontrollieren. Also ich habe verschiedene Arten von Kosten in Markt und Firma. Und die Entscheidung, ob ich jetzt irgendwie eine Sache über die Firma abwickle, sprich über Leute, die ich einstelle, oder ob ich sage, ich kaufe mir jetzt im Markt irgendwo zu, entscheidet sich genau dadurch. Was sind die Kosten, um es im Markt zu holen? Transaktionskosten hat es kurz genannt. Oder die Kosten der Nutzung des Preissystems, genau gesagt. Und was sind alternativ dazu die Kosten, die mir entstehen, wenn ich Leute einstelle? Also die Koordinationskosten der Firma. Ja? Wenn die Koordinationskosten kleiner sind, der ganzen Geschichte, dann werde ich die Leute im Zweifel immer einstellen. Das bringt mir mehr. Genau das ist das Wesen der Firma. Das ist die Firma, nichts anderes. Ja? Es war eine Armut. Nicht mehr. Endlich. Ja, hast du noch Fragen? Mhm. Ja. Wieso? Ich weiß nicht. Also in der englischen Literatur ist immer the firm. Ja. Das deutsche Wort wäre dann vielleicht Unternehmen, Firma, aber das ist doch egal, das sind einfach nur Worte. Es geht ja darum, sozusagen, habe ich jetzt diese Leute sozusagen unter meiner Fuchtel, kann ich ihnen jeden Morgen sagen, was sie machen sollen, oder muss ich irgendwie mit den Leuten auf Spotmärkten irgendwie einigen beim Preis, kauft den und sehe die Leute gleich nie wieder. Ja, dann immer noch nach oben. Nicht mehr? Okay. Also ich hoffe, dass Ihnen das klar ist, was eine Firma ist, ne? Und wie die sich sozusagen ökonomisch erklärt. Das ist es nicht eigentlich, ne? Also die Gewinne und die Kosten, die ich jeweils habe durch Nutzung des einen oder des anderen Systems. Gibt es da noch Sachen dazwischen? Nicht mal dieselben. Das kommt. Nee. Ja, okay. Ich frage mich jetzt, ob es sozusagen also Modi gibt, die zwischen Markt, also zwischen völlig anonymen Transaktionen mit irgendwelchen Dritten und der kompletten Integrierung in meinen Laden. Ob es da irgendwas dazwischen gibt. Also ich habe mehrere Arme. Wie hat sich denn da gewusst?
Wir haben Netzwerk, Kooperationsverträge gemacht in anderen Firmen.
Zum Beispiel, wenn ich mich in Polen einige, okay, ich kaufe dir jeden Tag so viel Brot ab, ne? Und der Vertrag ist kündbar, keine Ahnung, 2 Wochen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie dich als Angestellten, muss Steuern für dich zahlen oder sowas, ne? Ja.
Wenn ich jetzt bei einem Brötchen schwächen habe, aber bei den Autos zum Beispiel, dass man Grundteile produziert, woanders produzieren, wenn die Lieferanten
zusammen. Ja, also wenn wir zum Beispiel Lieferanten haben, mit denen ich irgendwie langfristige Vertragsbeziehungen habe, die aber sozusagen nicht eigentumsrechtlich zu meiner Firma gehören. Ne? Also einfach machen ja die großen Autohersteller auch alles wieder. Die kaufen den Kram zu und basteln ihn zusammen. Ja.
Ich glaube, so drei Mitarbeiter,
die sagen,
so viel von
mir, das ist nicht Vorabschluss,
also Versicherung ist aber auch oder ein Fehler, oder mit dem
Berater, normalerweise ratzfatz kündbar, ne? Das dauert vielleicht eine Woche, dann bist du draußen, höchstens. Ne? Ja? Alles kosten, alles kosten. Also kurzum, alles was sozusagen, dass ich oder der verarscht mich. Ich habe ein gewisses Risiko, lässt sich vielleicht sogar quantifizieren, dass der mich verarscht, den ich da einstelle. Ne? Dann sind das zwar keine Kosten, die ich jetzt direkt in meiner Kasse spüre, es sind aber Kosten, die mir im Prinzip entstehen, weil es ist sozusagen ein gewisses Risiko, was mir entsteht, weil dass jeder 10. Mitarbeiter betrügt mich einmal im Monat oder sowas, das lässt sich vielleicht sogar mit einiger Sicherheit sagen, oder klaut mir ein Brötchen jeden Morgen oder was. Ne? Das sind Sachen, die ich dann irgendwann, also gerade wenn es Versicherung dafür gibt, dann ist natürlich klar, dass du das quantifizieren lässt. Ne? Die Versicherung macht ja auch Kosten, ist ja logisch. Ne? Und gegen sowas würde ich mich natürlich nicht versichern, wenn ich eine Marktinformation mache. Ja.
Das kommt jetzt gut, dann kommen wir es ja schlecht, weil da waren die Kosten nur mal aufrechnen, aber gibt es natürlich irgendwo, und das lohnt sich auch, vor allem, wenn der Faktor, den wir uns eingekommen haben, wenn ich die Kurve habe, eingekühlt ist niemand, dann müssen alle mal, wenn ich einmal rausmache, oder dann haben wir sowas ein bisschen gemacht, und dann kann ich das entscheiden, auch wenn wir mal wieder mal so ein Teamwechsel, aber wenn ich irgendwo mal so ein Testteam habe, machen dann die Kurven, dann wird das ja auch, in der Politik gibt es ja eigentlich, ne, wenn jemand sagt, ja, das wenn man mal zwei Wochenverträge und Monatsverträge, dann kann man wieder raus, und dann gucken wir mal. Wenn man
es schlecht hat,
lässt du ja drinnen in der Zeit, wenn man
es nicht mehr gut hat. Ganz genau so. Richtig, weil ich die Leute wieder rausschmeißen, wenn zum Beispiel mal schlechter im Monat keine Aufträge reinkommen, dann haben sie zwar nichts zu tun, aber wenn es im nächsten Monat wieder losgeht, die Leute wieder die Torten auskaufen oder Brötchen, dann habe ich die Leute da und muss nicht erst am Markt teuer welche einkaufen. Völlig richtig, genau. Ja. Das
sind ja auch die Kosten und Verwaltungskosten bei Vertragsbeziehungen, die müssen auch nicht niedrig sein können, gerade auch wenn du Arbeitsleistung einkaufe.
Ja, ja, ja.
Vielleicht auch noch das Problem, dass du dich in deine Firmeninterne eingreifen musst.
Genau.
Also, betriebsregionale Risiko an der Stelle viel höher ist, so.
Ja. Genau, also, wir haben völlig recht, es gibt ja Dutzende Kosten. Und das sind nicht jetzt nur irgendwie die Sozialabgaben und die ganzen irgendwie Krankenversicherungsbeiträge, sondern es sind eben genau solche Kosten, aber eben auch Optionen. Also ich habe die Leute dann, dadurch kann ich auch tatsächlich nachfragen, wie
wir jetzt reagieren. Gegen
den eigentlichen Format. Also ja, klar. Richtig, ganz genau. Ja, absolut richtig. Weil dadurch entstehen mir auch wieder Kosten, das sind eben die Transaktionskosten im Markt. Ne? Der kann mich auch verarschen und so weiter und so fort. Ne? Also nicht immer besser, wenn ich alles Mögliche jetzt. Es geht normalerweise einfach bei so einfach quantifizierbaren Sachen, dass ich Öl. Also Öl kaufe ich halt im Markt, stelle ich aus. Oder? Vielleicht kaufe ich mir mal ein paar Optionsverträge, wenn ich denke, die Ölpreise gehen hoch, dass ich mir die Preise sichere für das Jahr. Aber das kaufe ich auch nicht, ich werde es nicht wirklich nicht integrieren mit irgendeinem Ölproduzenten oder so, bloß weil ich ab und zu mal Öl brauche. Oder? Ist ja genauso wie mit Tankstellen. Wenn die jetzt irgendwie Benzin brauchen, für die Autofahrt auf der Tanke kaufen, das ist ein Tagespreis. Ne? Die werden sich also nicht irgendjemanden halten, also eine Firma, die ein Öl bohrt oder sowas. Ne? So war es natürlich auch für ihre kleinen Verhältnisse völlig übertrieben wäre. Ne? Aber so etwas ist die Logik. Ne? Ich muss überlegen, was kommt nicht günstiger. In jedem Fall habe ich Kosten. Und Kors, unser Weltpreisträger, der jetzt die ganze Sache erfunden hat hier, der nennt das eben Transaktionskosten im Markt versus die ganzen Koordinierungskosten und so weiter in der Firma. So ist es. Wow. Der Bäcker ist fröhlich. Naja, gut, das sind noch ein paar Sprüche, da können sich vielleicht durchgehen. Wenn sie durch die Folien ziehen aus dem Netz. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz, ein bisschen werfe ich jetzt den Bogen schon mal zu Frank rüber, der ist nämlich nächste Woche dran und wird mit Ihnen alle möglichen schönen Sachen besprechen über Monopole ein bisschen näher. Ne? Und vor allem auch nicht so dröge wie ich jetzt hier mit Bäckern, sondern richtig so mit Netzanbietern, Telefonmonopolisten und nicht verraten, wie ich war. Ich gucke mal ganz kurz rein hier, damit wir auch noch was haben, weil sie denken, sie sind ja Informatiker, aber erzähle ich Ihnen den ganzen Kram hier. Ne? Also gehen wir ganz kurz mal rein. Vor so 20, 25 Jahren, da sah die ganze Zeit so aus. Da ist IBM, hat Chips gebaut, hat Computer gebaut, hat Operating System gebaut, hat die Applikation selber geschrieben, Software geleistet, Sales und so weiter. Das haben die alles selber gemacht. Ne? Dann gab es noch ein paar andere Anbieter im Markt, die mittlerweile wahrscheinlich alle größtenteils verschwunden, die haben auch ihre eigenen Snacks gehabt. Die haben alles von vorne bis hinten selber gemacht. Ne? Jetzt ist es so, das hat sich eigentlich seit 10 Jahren nicht großartig geändert. Ups, ja, ich habe Bild gesehen. Ja. Irgendwas ist halt komisch. Irgendwas fehlt mir hier. Wird immer weniger. Scheiße. Oh mein Gott. Was mache ich hier? Ah, jetzt haben wir es. Okay. Ja. Okay, was machen wir? So. So. Was ist los mit der Kiste? Ja. Nächster Versuch. Vielleicht war früher doch nicht schlechter, ne? Da hatte man alles aus einer Hand und dann ist nichts schief gegangen. Ne? Heute muss man sich alles selber machen. Jetzt habe ich es. Und jetzt.
Okay, jetzt sind alle da.
Also heutzutage ist es eher so, dass diese ganzen vertikalen Stacks weg sind. Ne? Das ist aber dafür so eine Art Wettbewerb zwischen einzelnen Schichten gibt. Ne? Das heißt, der Chip-Ebene, wissen wir ja, Intel hat da irgendwie die Marktmacht, also was heißt die Marktmacht, die hat die größten. AMD gucken irgendwo bei 20% rum, nehmen sich jedes Jahr vor, bei 30% zu landen. IBM PCs sind praktisch die Standardarchitektur schlechthin. Es soll Leute geben, die haben Mac, ne? Mac teilen. Dann gibt es bei den Betriebssystemen halt überwiegend Windows. Ganz viele, die mittlerweile Linux benutzen. Und was gibt es noch? Naja, jetzt mal das eine Beispiel, Applikation MS Office, dann nehmen wir halt diesen Open Office dort, da benutzen wir auch ein paar. Aber der Witz ist einfach, dass ich auf jeder Schicht mehr oder weniger irgendwie schon ein gewisses Monopol habe. Ja? Und ja, also ich habe eigentlich immer irgendwie wieder so die Frage, zum Beispiel, jetzt hätte ich jetzt die Frage, nach der Stunde zum Beispiel, sollte man die jetzt wegregulieren, die Monopole? Ja? Weil der Markt zum Beispiel besser ist. Also die Preise günstiger, die Leute sind glücklicher, kriegen mehr vom Mehrwert ab und die ganzen Monopolisten alles ganz schlimme Leute. Geon, haben wir Geon, das Preiswort. Ja.
Kann
die
Marktschaft einfach mal
eine
Werte für die Innovation,
also ganz richtig,
ausbremsen und damit, ja.
Also was wäre Ihre Empfehlung? Also zu zerschlagen am besten.
Ja, nicht zerschlagen, aber das aufpassen, dass sie nicht gegen Unternehmung
missbrauchen. Schön gesagt, genau, wie aus Funk und Fernsehen bekannt, ja.
Ich denke, dass es in der Branche so viele Marktführer gibt, liegt daran, dass das was mit Kompatibilität zu tun hat, weil es ein technisches Gebiet ist.
Mhm.
Und also das könnte man lösen irgendwie. Windows ist nicht erfolgreich, weil es so gut ist, sondern weil es dadurch quasi einen Standard schafft. Irgendwie würde die blöde sonst was Exe irgendwie überhaupt Linux laufen, würde, glaube ich, Marktanteile über Windows rapide verschwinden.
Wer würde laufen, die Exe?
Ja, also Executables laufen, also über verschiedene Betriebssysteme hat man tatsächlich nicht mehr. Wäre das aber weg, weil man Standards schafft. Und wenn es nur ein Standard ist, um irgendwie Office-Dateien irgendwie unter OpenOffice und unter MS-Office öffnen zu können, dann würde sich das, glaube ich, rapide verschieben.
Warum?
Nee, ich sag nichts, sonst
habe ich gelesen einer. Okay, ich mache Folgendes vor. Sie denken darüber nach bis zur nächsten Woche. Was ich Ihnen eigentlich jetzt noch irgendwie sagen wollte zu dieser ganzen Kiste ist, dass es immer sehr, sehr schwierig ist, sowas zu regulieren. Ne? Die EU hat ja noch eher so eine Anti-Microsoft-Haltung gehabt, ne? Während die Bush-Administration ja gesagt hat, okay, Microsoft macht es nicht. Ne? So. Die Frage ist also immer, ist ein Monopol schädlich oder ist es nützlich? Ne? Weil wir kommen nächste Woche natürlich, wir dürfen jetzt die ganzen Begriffe nicht nennen, wir dürfen drüber nachdenken, dann wird die nächste Stunde umso interaktiver. Der Punkt ist einfach, dass so eine Struktur, die er einmal ausgebildet hat, und die Frage ist natürlich immer, ist das jetzt eine effiziente Struktur? Sprich, sind die Firmen so groß, wie sie groß sein müssen? Oder sollten sie vielleicht kleiner sein? Wäre der Markt vielleicht ein effizienteres Mittel, um Sachen zu lösen? Welche Rolle spielen Plattformen und so weiter und so fort? Denken wir einfach mal drüber nach. Jetzt cutte ich das hier und damit habe ich jetzt sozusagen den Bogen geworfen zu Fragen nächste Woche. Es kommt auch noch mehr, jetzt sind wir noch nicht fertig. So, Schluss, jetzt kommt der Bonus. Weil wir haben noch 5 Minuten. 3 Minuten haben wir noch. Es gibt eine schöne Geschichte. Und zwar, wir haben jetzt gelernt, wie Wohlstand entsteht. Ne? Die Leute machen gegenseitige Transaktionen zum gegenseitigen Vorteil. Ne? Also, ihm zum Beispiel wurde eine Fensterscheibe zerschlagen. Frau ärgert sich, er ärgert sich. Ne? Der Junge ist weg oder sowas. Ne? Und er sagt, ich krieg dich oder sowas. Ne? Kommen so ein paar Fußgänger vorbei und sagen, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Die Scheibe kaputt, musst du neue kaufen. Freut sich der Glaser, ne? Der kann seine Rechnung bezahlen, der kann seinen Kindern was zu Weihnachten schenken und so weiter und so fort. Die Geschenke, für die er Geld ausgibt, da freuen sich wieder andere drüber, die Geschenke erstellen und so weiter und so fort. Und die Umstehenden kommen kurz hin zu dem Ergebnis, dass die zerbrochene Fensterscheibe gar nicht so schlecht ist. Weil sie fördert ja den Austausch und Ressourcen und so weiter und so fort. Transaktionen zum gegenseitigen Vorteil.
Ja. Ich würde damit sagen, dass unsere Leute erkrankt sind.
Also wenn man es jetzt rein im Bruttosozialprodukt ausdrückt, ja, wahrscheinlich ist klar logisch. Ne? Die Frage ist, sind denn wirklich, ist das eine wohlfahrtsfördernde Aktion gewesen, wo es dann danach losgeht, eine Scheibe kauft, der Scheibenverkäufer kauft sich dann ein Brötchen, dem Bäcker geht es besser und so weiter und so fort?
Ich denke mal, der Scheibe hat noch ab, ob er das Geld ansonsten überhaupt ausgegeben hätte oder nicht. Also ja. Wenn damit sozusagen seine persönliche Sparquote verringert wird, dann ist das sicherlich eine gute oder den Besuch auszufördern. Wenn er sich stattdessen jetzt nicht irgendwie Computer kaufen kann oder so, deswegen ist es nur so nicht gewesen. In der Gesamtsumme betrachtet, ein bisschen schädlich, weil er auch so.
Wahrscheinlich ist es ja kein Lösungsspiel, sondern es ist tatsächlich ein negatives Spiel, weil das Geld, was er für die Scheibe ausgeben muss, kann er nicht mehr von der Seite ausgeben. Ne? Also das ist so eine klassische Fabel, mit der man eigentlich irgendwie sagt, okay, so Sachen, die kaputt gehen, schaffen eigentlich keinen Mehrwert. Ne? Weil das ist ja dann sozusagen ein reduzierter Mehrwert. Der Wert, egal wo der lag, ne? Wir wissen es ja nicht, weil wir wissen nicht, wie viel Wert der Mann seiner Scheibe beigemessen hat, aber es wird schon irgendwas gewesen sein. Und außerdem wurde er eine neue kaufen und der Wert ist einfach zerstört, weggesetzt. Ne? Also selbst wenn er sich eine neue kauft, ist der ja trotzdem weg. Ne? Also der Mehrwert wird nicht jetzt irgendwie überstiegen, wo es dadurch dann irgendwie anders brauchen muss. Ne? Einfach weg. Deswegen ist es immer eine klare Sache, also so destruktive Geschichten, die sind zwar mal ganz gut so, um Wirtschaft anzukurbeln, fühlen aber eigentlich nirgendwo hin, also schaffen keinen Wert. Steigert zwar das Bruttosozialprodukt, aber es ist eigentlich sozusagen aus der ökonomischen, volkswirtschaftlichen Sicht nicht ein Nullsummenspiel, sondern eigentlich gar nichts negativ, komplett Geld weg, Werte weg, zerstört. Ne?
Ja. Jetzt war es aber wieder bei mir, was ich jetzt sage, ist vielleicht ein komisches Modell, aber an sich könnte er sich ja auch dann eine moderne Scheibe leisten, was er vielleicht machen würde, was er auf die Idee gar vor nicht bekommt, aber wenn die Nummer schon kaputt ist. Und dann ist wieder die Frage, was das wieder für Folgen hat, also ob das dann wieder besser ist.
Ja, na gut, ich meine, die Scheibe ist erstmal weg, das ist klar, ne? Aber andererseits haben sie natürlich völlig recht. Er muss zum Beispiel eine Versicherung abschließen, eine Hausratversicherung, ne? Die muss vielleicht den Schaden sogar bezahlen, ne? Und die sagt ihm vielleicht, du kriegst deine Konditionen bei uns günstiger, wenn du dir unzerstörbare, was weiß ich, Verbundglasscheiben oder sonst was irgendwie einbauen lässt, ne? Dann haben wir wieder irgendwie einen Anreiz geschaffen, die Leute zwar mehr Geld ausgeben für irgendwas, aber dadurch natürlich die Kosten reduzieren, ne? Wenn ständig Glasscheiben eingeschmissen werden würden, dann wäre es sinnvoller, wenn die Leute sich alle irgendwie unzerstörbare Scheiben einbauen, ne?
Ja.
Jede Birne sozusagen durchbrennt, dann kaufe ich eine neue Birne und das ist gut.
Okay, also würde ich jetzt sagen. Ich bin ehrlich, okay. Ich bin der Meinung, dass es eher schädlich ist für die Wirtschaft. Wenn ich kaputt gehen würde, okay, dann würde man sich außer der EU-Route werden, oder wenn ich meine Klamotten gefallen hätte, dann würde ich auch irgendwas Neues. Aber
würde dann sagen, die gesamte Wirtschaft würde stagnieren, weil sämtliche Güter werden zerstörbar, Waschmaschine würde nicht kaputt gehen.
Ja, dann wäre dann wirtschaftlich gesehen schlecht, weil wir nicht mehr konsumieren.
Okay, da hätte vielleicht ein Kommentar.
Ich würde sagen, es ist ganz die Gegenteil, wenn alle, das gilt auch nur dann, dass es schädlich wäre, wenn er wirklich Geld hätte, was er sonst nicht ausgibt. Also wenn er sozusagen für sich persönlich unbegrenzt das Hoch von Geld hat, weil er zufrieden ist mit allem, was er hat, nicht mehr ausgeben muss, als das, was er hier schon ausgibt, hat aber was so übrig, von daher ist es für ihn nicht so sehr verknappt. Dann ist das natürlich gut, wenn es kaputt geht und er das Geld dann ausgibt. So. Also das heißt gut. Das ist dann zumindest kommt das Geld dann wieder in den Kreislauf
rein. Ist dann vorher nicht im Kreislauf drin?
Ja, zumindest in der Zeit, wo er es herkommt, wenn er es jetzt
Dann ist
es
noch ein Fassel drin
und
vielleicht hat
das
unter der Matratze
oder so. Nein, wenn
er
eine Matratze hat, dann ist es wirklich schlecht.
Wenn alle Sachen zerstörbar werden, dann geht es auch keine Innovation an der Stelle.
Dann geht es keine Innovation an der Stelle?
Ja, eh nicht.
Also, ja.
Wenn alle Leute Scheiben hätten, sollte man dann irgendwie eine Funktionsbeschreibung was kriegen und so eine
Beweisbeschreibung. Aber die Leute können keine Scheiben mehr brauchen, weil die alten ewig halten. Warum soll der überhaupt irgendwas
herstellen?
Das würde ja die Kostenkalkül verändern. Ne? Wenn ich jetzt die Wahl hätte, meine alten Scheiben rauszunehmen und neue einzubauen, die langfristig meine Kosten senken, dann ist das natürlich eine logische Geschichte, ne? Völlig rational.
Ja, aber vielleicht
kriegen
die nicht die
Kostenkalkül,
sondern so
ein Umweltkonto. Ja gut, aber dann kommt man jetzt in das ganze Externalitäten-Ding rein. Das habe ich jetzt mit Absicht ausgespart, weil Externalität ist ein weites Feld. Er kommt auch nächste Woche nochmal unter einem anderen Vorzeichen. Aber ich will nur sagen, also eine kaputte Scheibe ist eine kaputte Scheibe, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Ne? Die Scheibe ist einfach kaputt, fertig aus. Ne? Jetzt, was danach eine Transaktion stattfinden oder für Innovation und Fortschritt ist völlig egal, die Scheibe ist kaputt und die wird nicht wieder ganz dadurch. Ne? Das heißt, das Ding ist wirklich erstmal hin. Und wenn er Geld aus der Bank kriegt, dann ist er noch besser aufgehoben, als er ausgeht. So was gerade vorher kaputt gegangen ist. Ne?
Für ihn, ja.
Ja, aber auch für bei der Bank liegt besser. Also außer Gesamtsicht, ne? Also kann die Bank wieder Geld verleihen, also das ist ja viel zu leicht. Ne? Die können nämlich mehr Geld verleihen, als sie eigentlich sollen haben. Man war
ja auch das Ende der Spirale.
Bitte? Wo das Ende? Das ist eine schöne Frage, die wir haben. Das war ich neulich mal total lustig gesehen. Es gibt ja mal so diese Verschwörungsdinger und so im Internet jetzt, mit YouTube und so. Da gab es so vieles Video, Geld, Evil, also diese ganze Interest-Geschichte, also Interest-Zinsen, ne? Interest heißt eigentlich Zinsen. Ist ja eine Teufelsspirale, wird nie aufhören und irgendwann werden das die ganzen Schulden alle erledigen. Und die haben das Video war ein amerikanisches Video und die haben sich natürlich dieses ganze American Deficit angeguckt, ne, was natürlich riesig hoch ist. Ich habe so, wenn wir jetzt gleich führen, viel mehr Waren alle als auskönnen, dadurch haben sie ein Außenhandelsdefizit und das belastet dann die Weltwirtschaft und wenn dann immer crasht, ganz schlimm und so. Ne? Naja, wo endet die Spirale? Roma, also Paul Roma, der ist wahrscheinlich, ist der schon gesagt, deswegen? Der hat sich mit dem ganzen Wachstumskram befasst. Also die Beantwortung der Frage geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung wäre Wachstum auf Geld. Ja? Also wir sagen ja jetzt, wo geht die Spirale hin, immer mehr und so weiter. Das geht ja so ein bisschen die Frage, was ist Geld? Geld ist wirklich nichts weiter als Kredite und Schulden, die damit sozusagen konform gehen. Geld gab es schon immer. Also nicht natürlich als Geld, als Münzen, aber es gab immer sowas wie zum Beispiel Stöcker. Ne? Die hatten eine bestimmte Form und wurden in der Mitte praktisch durchgebrochen oder durchgeschnitten. Ne? War klar, die beiden Stöcker gehören zusammen. Ne? Wenn die auseinander waren, dann wurde es dann Kredit und Schuld geschaffen. Der das eine Ding hatte den Kredit, der andere hatte die Schulden. Und wenn die beiden Stöcker zusammengeführt wurden, war der Kredit weg. Ja? Da kommt Geld her. Wenn sich da genauer reinlegen wollen, kann ich eine Quelle schicken, die es nur eine E-Mail schicken. Wie gesagt, wenn Geld ist eigentlich so schlimm, wie sie denken, und auch nicht wie diese Verschwörungstheorie, wie sie dachte. Ne? Also, das ist eigentlich so wild. Die andere Sache ist mit dem Fortschritt. Dass ich aber immer Mehrwert schöpfen muss, damit sich diese ganze Kiste nicht irgendwann erledigt, ne, mit der Wirtschaft. Also würde Paul Roma, den ich gerade angesprochen hatte, sagen, so die nächsten 5 Millionen Jahre, die Sonne also noch nicht explodiert, wenn sowieso Schluss ist, ne, wird es immer, wird es irgendwas geben, was man besser macht als vorher. Ne. Das geht los mit so einfachem Beispiel, das Beispiel von Paul Roma ist Sand am Strand, ist ohne Ende, kostet praktisch nichts, und nur kurz dran, daraus kann ich Silikonschips machen, kann ich mir Novo-Lösungen ausstatten, kann ich toll ausrechnen, zum Beispiel, wie sich so eine Pyramide aufbaut oder so, ne? Das ist natürlich ein Fortschritt. Ich mache aus, was ich vorher hatte, mache das Beste, dadurch, dass ich es zusammenführe und irgendwie Wissen oder Know-how damit reinführe, ne? Und der Prozess wird nach Roman laufen, wahrscheinlich hat er sogar nicht. Ich habe schon immer Leute, die dachten, das Boot war alles erfunden, es gibt nichts mehr zu entdecken. Wir haben alles, wir brauchen nichts mehr, aber das ist wahrscheinlich tot, das ist ziemlich sicher sogar. Das heißt, der Wachstum wird ewig weitergehen. Und Wachstum bedeutet auch nicht irgendwie, dass wir immer mehr Ressourcen verbrauchen, also immer mehr Bäume fällen müssen oder immer mehr fossile Rohstoffe oder sowas brauchen, sondern einfach nur, dass die Leute aus dem, was sie haben, durch Rekombination irgendwie mehr machen. Okay, gut, das soll das Schlusswort sein, wir haben es in der Zone fertig.